herzlich willkommen zurück zum Kontextur-Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt los geht's!
Hallo, mal wieder Kontext für Podcast. Hallo Angelika, ich sehe dich.
Hi Katharina, ich sehe dich auch. Wir sind heute mal wieder auf Zoom. Ich bin heute in Berlin. Wo bist du, Katharina?
Leipzig tatsächlich. Mal wieder eine klassische Folge, aber heute ist gar keine klassische Folge. Heute machen wir was, was wir eigentlich auch schon wieder lange im Gespräch hatten. Mal so die Frage, wie setzen wir das eigentlich um? Und zwar wollen wir uns heute Studierendenperspektiven widmen. Und weil wir waren ja auch mal selber irgendwann Studierende, auch als Kontextur gestartet hat. Aber jetzt sind wir schon länger nicht mehr. Wir sind beide in der Lehre und man merkt ja auch, man rückt davon ab und es funktioniert nicht mehr so gut, dieser Perspektivwechsel und die Bedingungen für die Studierenden ändern sich ja auch die ganze Zeit. Aktuell wird es auch immer schwieriger, würde ich sagen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir holen mal ein paar Studierende zusammen und das haben wir tatsächlich ja mit einem Aufruf gemacht. Das haben ja vielleicht auch einige von euch mitbekommen. Und da haben sich 30 Studierende gemeldet und haben dann auch alle kurz ihre Themen mit einer Sprachnachricht reingeschickt, was sehr, sehr spannend zu hören war. Ich war ganz überrascht. Ich dachte, okay, wird es klappen so? Aber ich habe mir alle angehört und habe auch ganz viele Themen mitgenommen.
Hallo Angelika, hallo Katharina. Ich bin Joko Rosenberger, bin 23 und komme aus Berlin. Ich studiere Architektur und Städtebau an der Fachhochschule in Potsdam. Und ich befinde mich jetzt im 7. Bachelorsemester. Außerdem habe ich mein 5. Semester in San Sebastian studiert. Ja, ich glaube, ich habe nicht den typischsten Weg zum Architekturstudium, aber ich glaube, es war einer, der mich ganz gut darauf vorbereitet hat.
Hallo, ich bin Lino Stahmann und ich studiere im 2. Mastersemester an der TU Braunschweig. Und mein Bachelor habe ich auch schon hier gemacht im Sommer 2022. Ja, dass ich Architektur studieren will an sich, war mir relativ früh klar, ich weiß gar nicht wann. Aber deswegen, und weil ich mit 17 nicht anfangen wollte zu studieren, habe ich auch erstmal eine Ausbildung gemacht zum Beton- und Stahlbetonbau und bin danach nochmal für ein halbes Jahr im Freiwilligendienst nach Tansania gegangen und war da unter anderem in der Berufsschule für Handwerksberufe und habe da auch nochmal mit der Maurerklasse zusammengearbeitet. Genau, und dann bin ich nach Braunschweig gekommen im Winter 2018 und das war dann ja innerhalb von 3-4 Jahren schon die 4. Station, bei der ich mit einer komplett anderen Art der Lehre eigentlich in Berührung gekommen bin. Das war mir damals natürlich nicht so bewusst, aber so im Nachhinein ist es schon irgendwie prägnant, wie unterschiedlich gelehrt wird an Schulen, in Ausbildungsbetrieben und den Handwerkskammern, dann nochmal Europa, Tansania und dann die Uni. Und das, was für mich so im Uni-Alltag am Anfang auch gefehlt hat, war dieses, was ich in der Ausbildung hatte, mit anderen zusammen Dinge erfahren, erlernen und halt auch Probleme lösen und von Älteren lernen im Tun der Dinge.
Ich habe während Corona angefangen und habe deswegen ganz viele verschiedene Wege für mich entdeckt, Architektur zu studieren und halt auch mit dem Druck und allem, was halt mit dem Studiengang zu tun hat, umzugehen. Und bin jetzt auch im 9. Semester. Ich habe jetzt letztes Semester meine Bachelor-Thesis abgegeben und glaube, dass ich ganz viele verschiedene Dinge erzählen kann, die für Leute spannend sind, die gerade überlegen, Architektur zu studieren oder gerade dabei sind, vielleicht auch in den ersten Semestern. Ja, finde das auch generell ganz toll, dass ihr das hier anbietet, weil mir das damals wahrscheinlich sehr geholfen hätte.
der Studiengang mit mir persönlich gemacht hat, wie er mich insofern beeinflusst hat, dass ich auch vielleicht auch zu wenig Zeit hatte, um darüber nachzudenken, ob es wirklich der richtige Studiengang für mich ist. Ich wollte ursprünglich Kommunikationsdesign studieren und habe mich dann auch in verschiedenen Hochschulen für Gestaltung, hauptsächlich in Süddeutschland, beworben, wurde dann aber nicht wegen, ja, ich glaube, meiner mangelhaften Mappe genommen. Und ja, durch mein freiwilliges soziales Jahr im Kulturamt der Stadtverwaltung meiner Heimat hatte ich Kontakt mit der Amtsleiterin im Hochbauamt und genau habe dann ja Verschiedenes an Informationen über das Studium und das Arbeitsleben gekriegt. Und neben den verschiedenen Punkten, wieso ich nicht Architektur studieren sollte, beispielsweise dem Stress, von dem sie ziemlich oft erzählt hat, habe ich mich dann doch dafür entschieden, weil mir damals der Studiengang nicht allzu weit entfernt von Kommunikationsdesign vorkam.
Und worüber ich gerne mit euch sprechen würde, sind eigentlich zwei Dinge. Einmal irgendwie gerade die Auslandssemestererfahrung und die Unterschiede, vor allem die ich da in der Lehre merke, die sicherlich nicht nur zwischen Deutschland und dem Ausland, sondern auch in Deutschland ziemlich deutlich sind an den unterschiedlichen Hochschulen. Und auch gleichzeitig die studentische Initiative und irgendwie die Wichtigkeit der Selbstorganisation und der Hochschulpolitik im Architekturstudium. Ich bin seit dem ersten Semester in einer Fachgruppe an der TU Braunschweig aktiv und habe festgestellt, wie wichtig irgendwie studentische Selbstorganisation ist und was das für eine tolle Chance für uns eigentlich alle ist.
Und als ich dann hier nach Brüssel gekommen bin, ist es auf jeden Fall ganz anders. Es ist ganz anders strukturiert. Es gibt keine richtigen Lehrstühle. Es gibt auch weniger finanzielle Mittel. Und auf der anderen Seite gibt es trotzdem irgendwie so einen großen Drang, danach mitzuwirken. Auf jeden Fall eher bei den Lehrenden, bei den Studierenden ist es irgendwie nicht ganz so. Und durch mein erstes Semester, was ich gemacht habe, habe ich im Rahmen eines Studiums am Ende so ein Proposal geschrieben, ein Proposal für einen Kurs, ein autonomer Kurs von Studierenden, die sich so ein bisschen mit der kulturellen, sozialen Aktivierung der Uni beschäftigen. Und gemeinsam mit einem Freund, der eigentlich Alumni der Uni ist, organisieren wir jetzt diesen Kurs.
Jetzt sind wir mit 4, starten wir ins Gespräch. Wir sind heute 6 Leute und ich freue mich.
Ja, ich hoffe, ihr werdet euch daran gewöhnen, so viele unterschiedliche Stimmen zu hören. Wir haben 2 Frauen als Gästin und 2 Männer. Wir sind also auch ganz gut divers aufgestellt. Und ihr werdet gleich auch nochmal selbst ein bisschen was zu euch sagen. Also merkt euch die Stimmen zu den entsprechenden Personen. Wir starten tatsächlich direkt, um die Zeit zu nutzen, die wir haben gemeinsam, in die Vorstellung der Gäste. Und wie immer machen wir das über eure Selbstvorstellung. Wir sitzen alle vor dem Pad und ihr habt quasi den Arbeitsauftrag im File bekommen, kurz in 1-2 Sätzen hinzuschreiben, wer ihr so seid. Und damit übergebe ich jetzt auch direkt das Wort. Dora, wer bist du und was machst du?
Hallo, erstmal, ich freue mich total, hier zu sein heute mit euch. Ich bin Dora Jopin und studiere im Master an der Technischen Universität Berlin. Da habe ich auch schon meinen Bachelor absolviert und neben dem Studium eigentlich immer in Architekturbüros oder eben auch in der Bauleitung gearbeitet. Und jetzt zu meiner Situation gerade. Ich bin Tutorin am Fachgebiet Making Matters von Anupama Kundo und habe jetzt gerade damit begonnen, meine Masterthesis zu schreiben, die ziemlich sicher eine theoretische Arbeit wird, aber muss ich noch mal schauen.
Magst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, was dich dazu gebracht hat, deine Bewerbung in Anführungszeichen, deine Voice Message einzuschicken?
Erstmal bin ich Fan von eurem Podcast. Also ich glaube, der begleitet mich schon ziemlich lange. Ich finde besonders irgendwie euren Austausch über die Branche und die Umstände in der Branche super, super spannend. Und jetzt, wo ich so kurz vor dem Berufseinstieg stehe, fand ich das total spannend, mal mit euch darüber zu reden, so aufs Studium zurückzublicken einerseits, zu reflektieren, aber auch werden wir vielleicht ja heute auch noch ein bisschen darüber zu reden, was danach kommt und wie vorbereitet wir uns fühlen. Vielleicht sind das so meine Motivationen, hierher zu kommen.
Super, dann machen wir weiter mit Urs. Ich habe dich im Dokument Moritz genannt, glaube ich.
Also eigentlich gehe ich auch mit Moritz. Also hi, ich bin Urs Moritz Ernst. Ich studiere aktuell meinen Master in Tampere, Finnland. Das heißt nicht in Deutschland. Und habe auch meinen Bachelor im Ausland gemacht, nämlich in Schottland. Und ja, ich freue mich, hier in der Runde dabei zu sein. Vielleicht so ein bisschen die Perspektive aus dem Ausland mit einzubringen. Und ja, im Moment sitze ich sogar nicht mal in Finnland, sondern noch kälter. Ich sitze hier gerade in Spitzbergen in der Polarnacht. Also ja, aber ich freue mich auf alle Perspektiven hier dabei. Und
wir sammeln ja auch immer Bildmaterial ein. Vielleicht kannst du uns Polarnachtbilder schicken für den Instagram-Post. Nee, mega toll. Vielleicht auch noch als Erklärung für alle, die zuhören. Wir haben natürlich versucht, so eine Art nicht nur Diversität im Sinne von Männer und Frauen mit einzuladen, sondern auch diverse Studienhintergründe. Und danke, dass du heute da bist. Super spannendes Profil. Auch an dich nochmal kurz die Frage, wieso hast du uns denn deine Sprachnachricht geschickt?
Ich verfolge euch eben auch schon seit längerer Zeit, finde auch Podcasts als Medium total spannend und hatte halt eben gedacht, okay, ich habe einen anderen Lebenslauf als viele andere Studierende und vielleicht, also das bringt halt einen interessanten Diskurs und ich wollte auch einfach mehr erfahren, weil ich selber ja gar nicht die deutsche Perspektive des Architekturstudiums kenne oder nur eben in Ansätzen von Bekannten und Freunden, wollte ich einfach mal hören, was so andere Leute über das Architekturstudium denken.
Super, danke dir. Dann machen wir weiter mit Moritz Thalmeier. Also wir werden euch jetzt so nennen, dann ist es, glaube ich, ganz gut getrennt. Das war ein guter Hinweis. Wir machen einmal Urs und einmal Moritz, dann ist es in den Köpfen klar. Moritz, wer bist du, was machst du?
Genau, ich bin der Moritz Thalmeier, komme aus München, studiere an der TU München. Das ist bei mir ein bisschen Außergewöhnlicheres, dass ich habe kein Abitur gemacht. Ich bin meinen Hochschulzugang über die Ausbildung, den Zimmerermeister und Hochbautechniker gegangen. Bin aktuell im 5. Bachelorsemester.
Und wie kam es bei dir zum Interesse am Podcast?
Ja, ich habe euch auch viel gehört, muss ich sagen. Ich fand das Thema interessant und ich glaube, dass meine Perspektive, den Weg, den ich gemacht habe, vielleicht noch nicht so viel vertreten ist oder bei manchen vielleicht auch gar nicht so ein Bewusstsein, dass das auch geht. Und dachte ich mir, könnte vielleicht auch das Gespräch bereichern.
Nee, total. Also ich finde, das in Österreich ist das ja gewöhnlicher, in Anführungszeichen, dass man diesen Weg geht. Also es ist super spannend, dass wir quasi auch die deutsche Möglichkeit nochmal hier als einen Lebensweg mit dabei haben. Danke dir. Und dann die letzte Vorstellung, last but not least, Alexa. Hi, wer bist du und was machst du?
Alexa Glaser, mein Name. Ich freue mich ganz arg, heute hier zu sein. Es ist total glorreich, mit euch zu sprechen. Ich verfolge euch seit Ewigkeiten und in den letzten 2,5 Jahren wart ihr beiden stets meine Zuflucht. Je nach Thematik habe ich mich immer an euch wenden können. Also vielen Dank für den Raum heute. Ich freue mich sehr. Ich sitze im wunderschönen Hamburg und ich bin seit 2,5 Jahren aus meiner Perspektive immer noch frische Absolventin. Ich habe sehr leidenschaftlich und intensiv 7 Jahre lang an der TU Dresden studiert, noch auf das Diplom und bewege mich seit 2,5 Jahren im architektonischen Raum und fühle mich deshalb euch sehr verbunden, weil sich das gar nicht so genau definieren lässt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich euch meine Memo schickte, um vielleicht meine Perspektive mitzubringen, denn ich hätte mir damals aus meiner Position heraus die Möglichkeit gewünscht, vielleicht auch diesen Weg aufgezeigt zu bekommen, den ich gerade gehe.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso wir dieses Gespräch auch so machen. Katharina hatte das ja schon eingeleitet und ihr, die uns zuhört vor allem, wisst auch, dass wir immer wieder über die Lehre sprechen, auf der einen Seite unsere eigenen Erfahrungen teilen, aber auch darüber sprechen, wie man quasi aus der Mittelbauperspektive oder aus der Lehrperspektive den Wandel, der uns irgendwie bevorsteht, umsetzt. Und ich finde total essentiell, eben auch nochmal diese andere Seite zu hören. Und freue mich total, dass wir die Möglichkeit haben, mit auch so einem diversen Profilen zu sprechen. Und damit, glaube ich, würde ich sagen, starten wir ins Gespräch, Katharina.
Ja, nochmal auch danke für die Vorstellung. Ich freue mich einfach, ich sage es nochmal, jetzt auf das Gespräch. Genau, das ist ja auch, also dieser Moment, wenn es eigentlich vom Studium in die Praxis geht oder in die berufliche Welt. Das ist ja was, was uns auch schon immer interessiert in diesem Projekt, das Kontextur ist, wo wir eigentlich in dem Moment, wo wir da waren, ist Kontextur gegründet worden. Und ich würde sagen, diese Phase ist einfach sehr volatil und vulnerabel. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, da viel drüber zu sprechen. Aber lasst uns einfach noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie seid ihr denn konkret zum Studieren gekommen? Also was war der Moment, wo ihr euch gedacht habt, egal, was ich vielleicht auch vorher gemacht habe, jetzt tue ich mir das an oder jetzt nehme ich sozusagen die Herausforderung an und gehe Richtung Architektur. Vielleicht könnt ihr da kurz was zu sagen.
Vielleicht magst du anfangen, Moritz, weil bei dir ist der Weg ja so ein bisschen ein verschränkterer oder nach hinten geschobener gewesen. Du hast ja schon gearbeitet. Vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, wie diese Entwicklung kam bei dir.
Meine Mutter hat, als ich so in der 10. Klasse war, ein Holzhaus gebaut. Für mich war es klar irgendwie, ich wollte Architektur studieren. Ich kann das gar nicht so genau deuten, woher das kam, aber ich wollte das eigentlich schon immer machen. Bloß für mich war der schulische Weg nicht die Option. Da hatte ich irgendwie wenig Lust drauf in dem Moment. Und dann habe ich eben diese Zimmerer-Arbeiten gesehen und dachte, das ist ein toller Beruf. Und da habe ich geschaut, ob man irgendwie von diesem Beruf zum Architekturstudium kommt. Da habe ich eben nach der 10. Klasse meine Ausbildung gemacht als Zimmerer, habe dann noch ein Jahr als Geselle gearbeitet und bin dann auf die Meister- und Technikerschule gegangen.
Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, weil wir sind ja Katharina, wie sagst du immer, Erziehungspodcast, nein, oh Gott.
Nein,
Bildungspodcast. Wir sind Bildungspodcast, also für alle, die Lust haben, quasi das nachzumachen. Mein Vater ist tatsächlich auch Zimmerer, deswegen kenne ich so ein bisschen oder weiß auch so ein bisschen, was das heißt, auf die Technikerschule zu gehen. Was hast du denn quasi in dieser Meisterschule oder in der Technikerschulzeit schon gelernt?
Im Prinzip diese Techniker- und Meisterschule kann man zusammen studieren oder muss man in München zusammen studieren. Das heißt, nach 1,5 Jahren könnte man den Zimmerer Meister haben und wenn man dann noch ein halbes Jahr dranhängt, kann man auch den Hochbautechniker haben. Zimmerer Meister ist sehr viel auch betriebswirtschaftlich, es bereitet einen darauf vor, eine Zimmerei zu gründen, auszubilden, die ganzen, sag ich mal, Holzvermittlungen, traditioneller Holzbau, Statik. Beim Bautechniker kommt dann noch diese ganze andere Seite dazu, Tonbau, Ziegelbau, geht dann eher in die generelle Richtung.
Das heißt, du wusstest eigentlich vor der Ausbildung im Studium ja schon wahnsinnig viel mehr als wahrscheinlich der Großteil der Studierenden. Wie war dann quasi dieser Eintritt für dich ins Studium?
Das war aus zweierlei Gründen ein bisschen, das war eine große Umstellung, weil ich nach der Meisterschule dann noch 2 Jahre als Bauleiter gearbeitet habe in einem Rohbauunternehmen. Es war einerseits von der monetären Seite ein Schock, dann quasi da nochmal zurückzugehen. Und sonst war es auch, es war einfach eine andere Art von Unterricht in der Universität mit Architektur, was ja immer eher künstlerisch ist, sage ich mal, als der Techniker. Für mich war es am Anfang ein bisschen überraschend, wie wenig Praxisbezug da war in der Lehre, in der Universität. Was sich jetzt nach und nach, jetzt im 5. Semester, leuchtet es mir mehr und mehr ein. Am Anfang war das aber der größte Unterschied.
Und kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was zur Bewerbung sagen? Also falls es andere Leute gibt, die das gerade überlegen, musstest du da irgendwas auf was Besonderes achten? Also meistens ist es ja, hat das ja jede Uni irgendwie definiert, wie das läuft. Man nennt es ja auch so ein bisschen über den zweiten Bildungsweg kommen, was ich total Quatsch finde, weil ich glaube, diese bisschen andere Zugänge zu allem Möglichen, das ist sozusagen the way to go. Und ich sehe das ja auch eigentlich jede Woche in der Lehre, dass die Leute, die mit einer Ausbildung ins Architekturstudium kommen, eigentlich so was ganz Spezifisches auch ins Studium bringen, wovon alle dann auch wieder profitieren. Also musstest du irgendwas machen? Musstest du dir irgendwas beglaubigen, feststellen lassen oder konntest du einfach ganz normal eine Bewerbung einschicken und dann lief das?
Also die Bewerbung ist ganz normal. Der einzige Unterschied ist, dass ich quasi noch ein Gespräch hatte mit einem Professor. Das ist verpflichtend für die Leute, die kein Abitur haben, aber das kann ich jetzt nur für die TU München sagen. Aber sonst war der Bewerbungsprozess eigentlich identisch. Und mit der Anerkennung hatte ich auch keine Probleme.
Alexa, willst du weitermachen?
Ja, gerne. Weshalb ich mich fürs Architekturstudium entschied, ich glaube auch, dass das Das soll gar nicht so aufgeladen klingen, aber eigentlich schon seitdem ich ein kleines Mädchen war, begleitete mich eigentlich so stets das Denken an Architektur. Ich fand es immer spannend. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass wenn jemand davon sprach, Architektin zu sein, dass das so prestigeträchtig klingt. Und da muss ich einfach so ehrlich sein. Ich hatte total Lust auf diesen aufgeladenen, prestigeträchtigen Beruf. Vielleicht wollte ich es mir auch so ein bisschen selbst beweisen. Mich haben, glaube ich, meine Umzüge schon geprägt, quer durch Deutschland als kleines Mädchen. Und mein Zwillingsbruder hat ein Jahr vor mir angefangen, an der Hafen City Uni Stadtplanung zu studieren. Ich denke auch, dass das eine Begleiterscheinung sein könnte. Und ich machte dann nach dem Abitur in Freiburg ein selbst frei gewähltes zweiwöchiges Praktikum in einem Architekturbüro. Und dort stand jede einzelne Person im Büro und sagte zu mir: Mach's nicht, studiere keine Architektur, lass es. Und das sind Personen gewesen, die fest angestellt waren im Büro. Und dann dachte ich mir, jetzt erst recht.
Diese Warnung haben wir, glaube ich, schon alle gehört, oder?
Und du hattest, Alexa, bei dir gab es wahrscheinlich noch NC. Ich weiß gar nicht, wie es gerade ist in Deutschland, ob es den NC noch so gibt. Also konntest du dir aussuchen, wo du hingehst, weil du vorher gerade so diesen Punkt des Umziehens betont hattest? Oder was musstest du an die TU Dresden?
Ich konnte mir tatsächlich aussuchen, wo ich hingehen wollen würde. Und ich meine mich zu erinnern, mich mit Absicht für Dresden entschieden zu haben, aufgrund des Diploms. Das ist vielleicht auch noch ein spannender Faktor, das Diplom. Das spüre ich auch heute noch, egal mit welcher Instanz ich spreche, dass die Personen immer wieder überrascht sind, dass ich da noch Diplom-Ingenieurin bin und immer wieder stets gefragt wird, ob es das denn überhaupt noch gäbe. Und ja, in Dresden gibt es das Diplom eben noch.
Vielleicht auch kurzer Transparenzhinweis. Ich habe ja auch ein paar Jahre an der TU Dresden gearbeitet. Wir sind uns aber nicht begegnet. Ich war bei der BAUCO. Genau, aber in Dresden ist man sehr stolz auf das Diplom weiterhin.
Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur. Und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Urs, wie war's bei dir?
Ja, bei mir muss ich sagen, auch so ein bisschen wie Alexa, dass ich schon seit meiner Kindheit irgendwie der Architektur irgendwie immer sehr nahe stand, obwohl mir das damals gar nicht so bewusst war. Das ist mir jetzt erst so wirklich in der Retrospektive aufgefallen, wie sehr ich mich doch schon auch schon in der frühen Kindheit dafür interessiert habe und dann auch später in meinen Teenagerjahren, vor allem durch Medien wie Videospiele, mich dazu gebracht haben, mich sehr viel für Architektur zu interessieren. Und als dann die Frage kam, okay, ich stehe jetzt am Ende der Schulausbildung, was mache ich denn jetzt eigentlich? Hatte ich erstmal gar nicht das Architekturstudium im Kopf, weil ich immer diesen Gedanken hatte, da komme ich ja gar nicht rein, weil das ist so künstlerisch. Ich hatte gar keinen Kunst im Abitur. Ich bin selber nie wirklich künstlerisch aktiv gewesen, sondern eher kreativ. Dann in Videospielen wie Minecraft irgendwie Sachen bauen und oder auch mit Fischertechnik Strukturen bauen. Aber dann habe ich eben herausgefunden, dass es vor allem dann auch im Ausland Studiengänge gibt, die eben etwas technischer sind. Ich habe meinen Bachelor in Schottland in Aberdeen gemacht, an der Robert Gordon University. Und das ist dann Studium in Architectural Technology. Und das hatte ich irgendwie bei einer Google-Suche gefunden und fand das so spannend, dass man da sich nur mit seinem Schulabschluss bewerben kann. Man braucht kein Portfolio, man braucht nur ein gutes Motivationsschreiben. Ich habe mir dann damals auch, hatte ich dann die Möglichkeit, auch mal dort vor Ort zu sein, mir den Campus anzugucken und war völlig begeistert, weil es total modern, war ein ganz neuer Campus, aber eben auch mit einer angeschlossenen Kunsthochschule, die auch relativ namhaft ist, die Gray School of Art. Und da habe ich mich dann so direkt wohlgefühlt, dass ich gesagt habe, da möchte ich hin. Und dann hatte ich dann auch plötzlich ein Ziel. Ich war nie so wirklich gut in der Schule, hatte dann aber wirklich das Ziel, dahin zu gehen. Vielleicht noch dazu, ich bin grundsätzlich immer schon sehr international aufgewachsen. Ich habe davor in Frankreich gelebt mit meinen Eltern zusammen, war da auf einer internationalen Schule habe auch nicht nur mein Abitur gemacht, sondern gleichzeitig hatte ich eben auch noch in Deutschland das International Baccalaureate gemacht, was mir im Endeffekt, mit dem ich mich dann sogar ins Ausland hin beworben habe, was, glaube ich, es etwas leichter gemacht hat, dass ich nicht diese Umrechnung hatte, sondern weil es einfach ein wirklich akzeptierter Schulabschluss ist, mit dem ich mich bewerben konnte. Und obwohl meine Noten jetzt nicht besonders waren, wurde ich genommen. Und als ich dann dort vor Ort war, wusste ich irgendwie ziemlich schnell, okay, ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
Ist ja schon auch nochmal so ein ganz eigener Weg, so wirklich ins Ausland zu gehen fürs Studium. Voll gut, dass du das quasi schon miterklärt hast, wie quasi das eigene Selbstverständnis oder wo das herkommt vielleicht auch, diesen Gedanken zu haben, sofort ins Ausland zu gehen. Du hast jetzt ja quasi das Rückwärtsproblem dann auch gehabt, ne? Also in deiner Voice Note hast du auch gesagt, dass du zwischendrin überlegt hast, vielleicht wieder nach Deutschland zu gehen, aber es dann quasi schwierig war, wieder in dieses deutsche System zurück zu wechseln. Für Leute, die sich dafür interessieren, hast du einen Ratschlag jetzt abseits dieses, okay, du musst deine Unterlagen zusammen haben und dir die Sachen anrechnen lassen? Du hast gesagt, du hast es einfach gegoogelt. Also was braucht's, um diesen Schritt ins Ausland zu gehen aus deiner Perspektive?
Ich finde, es braucht eine gewisse Art von einerseits Mut zu sagen, okay, ich traue mir das zu. Vor allem, ich habe das direkt nach dem Abi gemacht, also direkt mit 18 Jahren. Zu sagen, ich ziehe nicht nur von zu Hause aus, sondern ich ziehe in ein komplett anderes Land, wo ich ganz alleine sein werde erstmal. Aber ich hatte das Gefühl, okay, das kann ich schaffen. Aber auch, ich finde, es braucht auch eine gewisse Offenheit. Es braucht natürlich auch finanzielle Mittel. Also ich hatte immer Unterstützung von meinen Eltern, die mir da sehr geholfen haben. Es ist ja natürlich auch ein logistischer Aufwand, nicht nur umzuziehen, sondern auch wirklich auf eine Insel umzuziehen. Ganz weit weg. Aber ich finde, es braucht auch einfach eine wirklich, wie gesagt, eine Offenheit, dass man sagt, okay, das ist eben auch eine Option und das ist auch eine valide Option. Man muss sich nicht immer beschränken und ich finde, das gilt auch später. Ich stehe jetzt kurz vorm Abschluss meines Masters, beziehungsweise ich habe jetzt sogar schon meine Masterarbeit abgegeben und für mich kommt jetzt eben auch bald diese Phase, so, wo geht's jetzt als nächstes hin? Und auch da wieder. Natürlich hat man bestimmte Vorlieben oder Gedanken, wo möchte ich jetzt gerne bleiben, wo möchte ich gerne hin. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig zu sagen, nee, ich habe die Freiheit, wir sind in der Zeit, wo wir einfach frei entscheiden können, wo gehen wir hin oder die Möglichkeit haben. Und dann ist es manchmal schlauer, einfach diese Möglichkeit zu nutzen, anstatt sich irgendwie tief rein zu bohren und dann klappt es irgendwie nicht. Du hast es ja auch angesprochen oder ich hatte es in meiner Voice Note erwähnt. Ich hatte mich zwischen Bachelor und Master auch auf Studiengänge in Deutschland beworben, als für einen Master, die aber allesamt abgelehnt wurden, weil ich den Anforderungen oder deren gesetzten Anforderungen nicht entsprochen habe damals. Und das hat mich natürlich erstmal vielleicht auch ein bisschen schockiert und ein bisschen in so ein Loch geworfen. Und dann habe ich mich aber darauf konzentriert, okay, dann suche ich mir halt eine andere Möglichkeit, das zu realisieren. Und so bin ich dann ja am Ende auch in Finnland gelandet.
Ich finde es sehr interessant, dass du die Themen mitbringst, weil ich würde sagen, wenn man das jetzt umdreht, erzählt es ja auch viel über das deutsche Ausbildungswesen. Es ist im Ausland meiner Erfahrung oder was ich jetzt auch aus Gesprächen so kenne, einfach viel normaler, dass man spezialisierter studiert, also Architectural Technology oder Architectural Theory kann man zum Beispiel studieren. Das haben wir ja in Deutschland begrenzt, weil wir es ja auch immer sehen, wenn wir es haben, dann gibt es starke Probleme mit den Akkreditierungen oder dass man dann auch die Studieninhalte erwirbt, die einen dann kammerfähig machen. Und deswegen ist es in Deutschland einfach, gibt es das oder wenn es das gibt, gibt es zu Problemen. Ja, Urs?
Ja, genau dazu muss ich eigentlich sagen, was die Kammer angeht, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Also als ich zurückgekommen bin, der Bachelor, den ich in Schottland gemacht habe, war ein Bachelor of Honors, also 4 Jahre. Und ich hatte mich dann sogar auch informiert bei der Kammer, damals Kammer NRW. Und für die wäre das gar kein Problem gewesen. Die haben das völlig akzeptiert. Die haben gesagt, ich kann oder ich habe dann eben auch die Rückmeldung bekommen, ja, das ist völlig in Ordnung, 4 Jahre reicht völlig aus. Im Ausland, der Abschluss selber war ja anerkannt, ich habe mir den umrechnen lassen. Das heißt, damit hätte ich einfach ins Berufsleben auch starten können.
Ja, genau. Das kommt ja noch aus dem Diplom, ne? Also 4 Jahre grundständiges Studium sind genug für die Kammerbefähigung. Aber wir haben das ja seit Umstellung auf Bachelor-Master, dass wir in Deutschland eigentlich 3 Jahre Bachelor haben, nicht befähigt, 2 Jahre Master. Und wenn man dann einfach Architektur im Bachelor studiert und dann einen spezialisierten Master macht, dann gibt es oft Probleme, weil man eben dann nicht diese 4 Jahre grundständiges Architekturstudium hat. Und ich glaube, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist einfach nicht so eine für den Beruf passende Umwidmung vom Diplom auf Bachelor-Master-System gewesen. Ne?
Ich habe noch eine kleine Ergänzung hier. Ich meine, das ist keine 1:1 äquivalente Vergleich, aber ich glaube, es zeigt schon auch nochmal dieses deutsche Problem, Thema Anerkennung von Fachwissen. Ne? Man hat das ja auch in anderen Bereichen, dass Ausbildungen aus dem Ausland nicht anerkannt werden in Deutschland. Und das ist schon, also ich meine, ich weiß nicht genau, das kannst du vielleicht auch noch in einem Satz nochmal kurz sagen, was exakt das Problem war, beziehungsweise was da nicht anerkannt wurde, dass da halt auch mit sehr unterschiedlichen Augen dann drauf geblickt wird, was ist quasi der gut genug Standard in Anführungszeichen, den man im Bachelor erbringen muss, um dann in den Master zu gehen.
Also ich habe mir jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf das Gespräch auch nochmal die Ablehnungsbescheide nochmal durchgelesen von damals. Und ein Thema, was da immer wieder aufkam, war, die Arbeit ist nicht künstlerisch genug. Das wurde wirklich so 1:1 dort geschrieben als Überschrift. Natürlich gab es da noch eine erweiterte Erläuterung dazu, aber es entsprach sozusagen nicht den künstlerischen Anforderungen einerseits, weil das Studium einfach sehr technisch war. Ich habe sehr viele Detailzeichnungen auch in dem Portfolio dann eingereicht gehabt. Weniger große Projekte, vielmehr so im Kleinen, im Wohnungsbau, Hausbau und gar nicht so die großen Projekte. Und andererseits eben auch passend dazu fehlte ja der urbane Raum, also die Ausarbeitung von großen urbanen Räumen hat man natürlich in so einem technischen Studium nicht unbedingt. Und das war ein Punkt, der auch wieder erwähnt wurde. Das hängt aber auch total davon ab, was die einzelnen Universitäten lehren und was sie dann auch von den Studierenden erwarten, was sie dann als Vorwissen auch erwarten.
Und es hängt auch immer davon ab, wer hat es am Ende angeguckt, muss man halt schauen. Wer hat es auf dem Tisch? Vielleicht Dora noch schnell?
Genau, ich halte mich ein bisschen kürzer. Ich bin hier nämlich, glaube ich, die Vertreterin des klassischen Ausbildungsweges. Ich habe eigentlich direkt, nach der Schule war ich ein halbes Jahr im Ausland und habe dann eigentlich mit 18 damals mein Architekturstudium begonnen an der TU Berlin. Vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund oder wie ich da reingekommen bin. Ähnliche Erfahrung wie Alexa. Ich kann mich sehr damit identifizieren, was du meintest, dass mich viele gewarnt haben davor, worauf ich mich da einlasse. Kommt tatsächlich auch aus dem klassischen Architekturfamilienbereich, wie auch immer. Meine beiden Eltern sind auch selbstständige Architektinnen. Und das hat aber bei mir tatsächlich eher zu einer Abschreckung geführt. Ich habe halt als Kind schon viel mitgekriegt, was es heißt, vielleicht diese überfordernden Verantwortungen zu tragen oder diese finanzielle Instabilität teilweise zu haben. Das heißt, es hat gar nicht so dazu geführt, dass ich dachte, wow, das ist unbedingt das, was ich machen möchte, sondern ich hatte dann im Kunstleistungskurs, also in Berlin hat man quasi 2 Fächer, auf die man sich konzentriert in der Oberstufe in den letzten 2 Jahren. Da hatte ich Kunst gewählt und ich glaube, es war sogar im letzten Semester, haben wir dann ein Semester Architektur gemacht, eben in der Schule schon. Ich hatte zwar eine sehr tolle Kunstlehrerin, trotzdem, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, war es teilweise sehr witzig, was wir da gemacht haben. Also Modelle aus Nudeln gebaut und weiteres. Aber es hat mir irgendwie so super, super viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch irgendwie gemerkt, dass das vielleicht schon ein Studium ist, was ganz gut für jemanden funktioniert, der nicht das Gefühl hat, sich spezifisch in einer Sache begabt zu fühlen, sondern sich flächig für Dinge zu interessieren. Ich glaube, das war vielleicht für mich auch sowas, wo ich dachte, das matcht ganz gut.
Wir reden ja schon auch hin und wieder mal über die Menschen, die Architekturelternhintergrund haben, in Anführungszeichen. Was würdest du sagen, unterscheidet oder hat dich gerade am Anfang des Studiums unterschieden von Leuten, die diesen Hintergrund vielleicht nicht haben? Oder hat sich das überhaupt so angefühlt für dich, ne? Weil wir sagen das immer so. Also ich meine, ich habe diese, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass eine gute Freundin von mir, die hat eben auch einen Vater, der Architekt ist, die hat einfach, Helena, falls Helena das hört, liebe Grüße, die konnte einfach gewisse Referenzen sofort zuordnen und hat auch gewisse Architekten kannte, die ich überhaupt nicht kannte. So, also nur, also nochmal so als Einordnung. Mich interessiert das eben nicht nur aus, ja, ich finde es spannend, Leute quasi zuzuhören, die das selbst aber aus der anderen Perspektive erlebt haben. Also wie war das quasi für dich?
Also ich glaube schon, dass ich, ja, dadurch, dass meine Eltern Architekten sind, vielleicht schon als Kind so eine gewisse Stadtwahrnehmung zum Beispiel gelernt habe. Also ich erinnere mich, dass wir, wenn wir im Auto gefahren sind, haben meine Eltern halt oft irgendwie auf Gebäude gezeigt und gesagt, ah, guck mal, da haben sie das neu gebaut und das gemacht. Und ich glaube, das hat bei mir schon nachhaltigen, ja, was beeinflusst, dass ich vielleicht irgendwie schon relativ früh so einen etwas geschulteren Blick darauf hatte, mir nach oben zu gucken und mir Gebäude so ein bisschen kritischer anzugucken oder die zu bewerten zum Beispiel oder so. Das hat dazu geführt, also mit Referenzen kannte ich mich jetzt nicht unbedingt besser aus, aber vielleicht so diese Art der Wahrnehmung und des Redens über die gebaute Umwelt so ein bisschen.
Ja. Was wir auch immer wieder versuchen, ist einfach so ein bisschen eine Art von Transparenz herzustellen. Was heißt das denn eigentlich? Ne? Also das macht eben dann schon einen Unterschied. Auch die Möglichkeitsräume alleine, die man sich vorstellen kann, sind andere, wenn man weiß oder wenn man eben diesen Hintergrund hat, wenn man, wie du vorher gesagt hast, ne, das auch am Abendtischbrot mitbekommen hat, was das eigentlich heißt, was das vielleicht auch für ja finanzielle Herausforderungen sind. Ich glaube, man hat einfach einen anderen, ja, Nachdenk- und Möglichkeitsraum, den man sich vorstellen kann.
Also zum Teil, wie du gerade meintest, ist vielleicht auch schon frühes Bewusstsein dafür, was der Beruf tatsächlich ist. Und das kann vielleicht auch so ein bisschen vorbereitend sein, worauf man sich da wirklich eingestellt hat. Und vielleicht ist man dadurch dann auch ein bisschen resilienter manchmal, weil man schon weiß, was auf einen zukommt sozusagen.
Dieses, was der Beruf dann wirklich ist, also wir haben eigentlich, es gibt ein anderes Kapitel 2 in Anführungszeichen, aber ich würde da gerne nochmal so ein bisschen reingehen, weil wir da jetzt auch gerade angefangen haben zu sprechen. Ihr seid ja auch alle so entweder on the edge, also gerade am Fertigwerden oder fast am Fertigwerden oder schon fertig und am Überlegen, was bringt jetzt die Zukunft, also quasi nach dem Studium. Wie empfindet ihr denn jetzt gerade den Raum, in dem quasi dieses, den eigenen Beruf dann umsetzen in die Praxis? Also wie fühlt sich gerade diese Phase an? Alexa?
Ich glaube, vor ungefähr 1,5 Jahren habe ich eine eurer größten Debatten losgelöst, indem ich dir, Katharina, schrieb, aus so einer wirklich unglücklichen Stunde heraus, wie desillusioniert ich jetzt mit meinem Berufseinstieg bin, wie es sich anfühlt, im Büro zu sitzen und eben das Gefühl zu haben, dass das alles ist, nur das nicht, was ich mir da so ausgemalt habe. Und ich spreche da gar nicht aus so einer unvorbereiteten Erfahrung heraus, sondern ich habe zwei ganz tolle Praktika gemacht. Eines in Berlin bei Grüntuch Ernst und eines in Leipzig bei Schöner und Panzer. Und das waren so absolute Klickmomente für mich, die mir diese Praxis geben konnten, die mir während des Studiums fehlten. Sowohl eben auf der Baustelle, um dann auch mal haptisch 1:1 zu verstehen, so wird Beton gegossen und dort liegt Bewährung. Das war wirklich bahnbrechend für mich, um ja eben auch zu kapieren, was man da tagtäglich zeichnet und überhaupt entwerfen möchte. Und dann auch das Gefühl für eine Art von Budget oder Finanzen zu bekommen, die ja leider eben mit der Architektur 1:1 zusammenhängen. Ja, über das leider habt ihr in etlichen Podcasts ja auch schon in etlichen Podcast-Folgen gesprochen. Und zum anderen in Leipzig bei Schöner und Panzer, das war insofern ganz toll, weil ich da die Wettbewerbe begleiten durfte und da so das starke Gespür für entwickeln konnte, wie dann so ein Entwurf im Büro funktioniert. Und umso härter und verletzender war das dann für mich in Hamburg in einem mittelgroßen Büro zu sitzen und von Tag 1 an zu spüren, das ist es nicht. Und mir zu überlegen, wie ich das die nächsten 35, so alt bin ich gar nicht, die nächsten 30 Jahre schaffen soll, dort zu sitzen und als kleiner Stern am Himmel tagtäglich Toilettenkerne zu zeichnen. Insofern war ich unglaublich desillusioniert und schrieb dir eben, Katharina, bei Kontextur und du hattest gefragt, ob du das posten dürftest. Und dieser Anklang auf diese Nachricht war immens und auch sehr unterschiedlich. Ich hatte das Gefühl, dass mir viele wahrscheinlich jungen ArchitektInnen, Junior-ArchitektInnen zustimmten und eben schrieben, dass es ihnen genauso ginge. Und dann gab es aber auch so zwei, drei Positionen, die recht hart waren, insofern, dass dort dann eben stand, naja, was hast du denn gedacht? Wovon bist du ausgegangen? Weshalb studiertest du Architektur, um der Meinung zu sein, immer noch Luftschlösser entwerfen zu dürfen? Und ja, so ein bisschen hatte ich schon die Hoffnung, dass es so ein Merch sein könnte aus unterschiedlichen Disziplinen. Und so war es für mich dann aber eben im Berufseinstieg gar nicht mehr.
Ja, ich würde sagen, wir haben uns viel auch immer ausgetauscht. Meine Standardantwort, anonym oder mit Verlinkung. Und ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade auch in Hamburg jemanden getroffen, die meinte, ja, ihr habt mich bekräftigt, aus der Architektur auszusteigen. So denke ich, okay, ja, diese Diskussion bringen auf jeden Fall viele Leute zum Nachdenken mit dem Outcome, was auch immer. Aber ja, ich denke, was du beschreibst, das haben viele von uns schon gespürt.
Genau, ich wollte da einfach nochmal auch mit einsteigen, weil ich kann mich auch an die Diskussion erinnern. Ich kam da, deswegen ganz schön, das hier mal auch in der Runde anzusprechen, kam da, war kurz davor in meinem Praktikum und hatte eben auch das erste Mal Büroerfahrung. Wobei ich da auch, und damals war ich ja eben noch in diesem Architecture Technology Studium, das war Teil davon. Und ich habe mein Praktikum in Köln in einem deutschen Architekturbüro gemacht, mittelgroßes Unternehmen, kann man hier auch nennen, V-Architekten in Köln. Was für mich eine sehr spannende Zeit war, weil ich einfach nochmal ganz andere Aspekte gelernt habe, aber eben auch einige der technischen Stärken, die ich gelernt hatte, auch anwenden konnte oder gesehen habe, okay, wie funktioniert das dann in echt? Ich hatte ja gar nicht diese künstlerischen Entwürfe oder in die Richtung, das hatte ich ja gar nicht erstmal. Das heißt, für mich war es sogar ein sehr schöner Einstieg. Ich finde, es kommt natürlich auch immer aufs Büro an. Natürlich gab es auch Seiten, wo man sagt, okay, da muss man vielleicht etwas kritischer sein. Die Wettbewerbskultur und die Deadline-Kultur in der Architektur ist etwas, was man immer kritisieren sollte. So wie es im Moment läuft, ist es natürlich nicht ideal. Aber ich kann natürlich verstehen, als ich damals dann auch eben mit einigen deutschen Architekturstudenten gesprochen habe, die mit mir auch im Praktikum waren, hat man eben aber auch genau das gehört, so okay, das ist jetzt doch anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und da muss man vielleicht auch sagen, da ist vielleicht auch die Kritik an die deutschen Universitäten, die Ausbildung. Bereitet die wirklich einen auf den Beruf vor oder eher auf ein Ideal?
Ich würde gerne noch ergänzen wollen, ich glaube, jetzt im Nachgang auch verstanden zu haben, dass es nicht nur inhaltlich eine Art von Desillusionierung war, sondern auch didaktisch, also so die Haltung, die dahinter steckt. Ich finde es absurd, dass man sich in dieser Architekturwelt in so einer unglaublich starren, statischen Corporate World bewegt, in so einem 9-to-5-System, und wir alle wissen, es ist nicht 9-to-5, sondern plus. Mir hat nicht nur zusätzlich zu dem inhaltlichen Rahmen, auch der äußere Rahmen, in dem man sich dort bewegte, einfach total zugesetzt, weil da so die Freiheit total abbrach und man auch während des Studiums, wie ich eben finde, eigentlich so eine sehr selbstständige, freie Arbeitsweise an den Tag legen konnte, unglaublich diszipliniert und auch immer kontinuierlich. Aber in so einem Büro fühlt man sich dann, oder in so typischen Bürostrukturen, fühlt man sich dann, glaube ich, ich jedenfalls, ich würde aus meiner Erfahrung sprechen wollen, ich fühlte mich sehr gefangen und eingeengt. Und vielleicht ist es nicht nur der inhaltliche Rahmen, sondern auch der bürokratische Rahmen, in dem man gefangen ist.
Die Frage ist natürlich auch interessant, na, inwiefern muss die Uni wirklich die Realität abbilden? Also Thema Ausbildungsberuf, das, Katharina, hatten wir auch schon öfter. Also ich glaube, insgesamt finde ich es schon aber erstaunlich, dass es wohl so eine Art Kippmoment gibt, oder auf jeden Fall, es gibt das Gefühl dieses Kippmoments. NextJob Plus hat ja auch diesen Nachwuchsreport rausgebracht mit dem Untertitel, ist der Traumberuf in Gefahr? Ne? Also irgendwie ich glaube, die Zahlen sind dann irgendwie 45% sind so geht so beziehungsweise nicht zufrieden und immer noch über die Hälfte sind so zufrieden mit dem Beruf an sich. Aber es bröckelt diese Idealvorstellung, wobei man natürlich auch sagen kann, na, vielleicht ist einfach jetzt endlich so das Dismantling of the Illusion, so, ne, die Illusion, dass es quasi alles so ein perfekter Beruf ist, ist jetzt weg. Vielleicht kann man jetzt mal über die Konditionen reden, ehrlicher in Anführungszeichen. Also ich sehe das schon auch so ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil ich persönlich denke nicht, dass die Uni 1:1 Arbeitsrealität abbilden muss. Also ich finde, dieses freie Entwerfen hat schon auch eine Wichtigkeit, aber vielleicht braucht es andere Bestandteile oder eben mehr Schnittstellen in die Praxis, so wie Alexa hatte das, glaube ich, vorher gesagt, mit dem auf der Baustelle sein und wirklich ein Gefühl dafür bekommen, was heißt es, wenn hier betoniert wird, was heißt es, wenn Eisen eingelegt werden und so weiter und so fort, dass es halt nicht so extrem detached ist.
Aktuell ist ja die Lage auf jeden Fall klar. Also das Studium an den Universitäten ist ein Studium und keine Ausbildung, will es auch gar nicht sein. Und ich glaube, ein Teil dieses ist der Traumberuf in Gefahr, hat auch damit zu tun, dass viele von uns ausgehen, eigentlich sehr lange oder ihr ganzes Leben in Angestelltenverhältnissen zu bleiben. Weil ich glaube, sonst war so ein bisschen, ich bin im Studium, ich habe ja in Weimar studiert, war auch so, man hat sich ja irgendwie als Entwurfs- und Künstlerpersönlichkeit so ein bisschen gefühlt. Das wurde auch bestärkt, das war auch das Ziel. Dann, okay, wäre man ein paar Jahre ins Büro gegangen, hätte sich alles geholt und dann hätte man in der Selbstständigkeit, in der Freiberuflichkeit diese Künstlerpersönlichkeit aufgehen lassen. Aber das funktioniert ja für viele gar nicht mehr. Und man kann natürlich, so aus einer Arbeitgeberperspektive, ist es natürlich nicht so günstig, dass mir in den Akademien und Universitäten diese freien Künstlerpersönlichkeiten ausgebildet werden, wenn ich die nachher einfach als Excel-Menschen und Cut-Monkeys, um das mal so despektierlich zu sagen, einsetzen will, die ja eigentlich meinen Entwurfsansatz oder so, wie das Büro es halt macht, umsetzen wollen. Da merkt man ja schon, das geht ja gegeneinander. Moritz, kannst du die Diskussion mal einordnen, wie du das eigentlich in einer Handwerksausbildung siehst? Weil da gibt es ja auch eine andere Art, einen anderen Blick auf die Ausbildung und wie das eigentlich, wie man da mitgenommen wird.
Diesen desillusionierenden Moment hatte ich eher beim Eintritt in die Uni, muss ich sagen, weil ich mir dachte, das ist aber weit weg von dem, was ich jetzt halt hier, was ich auf der Baustelle erlebt habe oder in der Bauleitung. Ich kannte Architekten, sage ich mal, im Umgang als Bauleiter bei Abnahmen und so. Da fand ich den Beruf schon toll, deswegen wurde er für mich eher immer noch besser mit zunehmendem Studium, wo ich dann gemerkt habe, da gibt es auch viele freiere Teile noch, wo ich gar nicht wusste, dass die da sind. Muss ich auch Alexa zustimmen. Ich finde es extrem wichtig, dass man sieht, was auf der Baustelle passiert. Und mir persönlich hat es einfach sehr viel geholfen, weiß nicht, 2 Jahre lang Wandelemente zu schrauben und die dann aufzustellen. Also man begreift, wie lange sind welche Prozesse, wie kann man sich auf der Baustelle helfen oder auch einfach konstruieren, lernt sich, finde ich, besser, wenn man es selber macht. Oder das ist zumindest mein Ansatz dazu. Vom Berufseinstieg bin ich jetzt ja noch ein bisschen weiter weg im 5. Semester, muss ich sagen. Ich habe schon 1,5 Jahre im Architekturbüro gearbeitet. Da hatte ich auch nicht, also diese Differenz habe ich dann nicht so wahrgenommen. Also ich merke, dass es einen Unterschied gibt zwischen Studium und einem Architekturbüro. Aber das Architekturbüro ist, sage ich mal, zwischen Studium und Ausbildung für mich gewesen. Deswegen war mein Bild von der Arbeit als Architekt relativ akkurat.
Das wäre ja auch mal was man festhalten kann. Also es gibt ja einfach Universitäten und es gibt FHs und manche fordern ein Praktikum zur Vorbereitung oder was innerhalb des Bachelors abgeschlossen werden muss, was in einem Architekturbüro stattfindet. Und andere wiederum fordern eins, was in einem Handwerk oder am Baugewerbe stattfindet. Da könnte man ja schon mal sagen, dass das eine vielleicht mehr Sinn macht als das andere oder dass man auch beides hat, also dass es einfach in der Studienordnung verankert ist, dass man irgendwie 3 Monate Baugewerbe und 3 Monate im Architekturstudium gewesen sein muss.
Das Ding ist halt dann immer nur so, ja, wie, wo, wozu will man die Studierenden zwingen und was ist quasi die Freiheit auch noch im Studium? Das ist dann so der übliche Streit, den man in diesen Prozessen führt. Ich würde gern von dieser Frage nochmal zurückgehen in, was heißt das, weil wir haben uns jetzt da schon so hinentwickelt, was heißt das denn eigentlich für die Lehre und die Ausbildung selbst? Ich habe aber noch eine kurze Frage, weil Urs, du wolltest vorher noch was sagen. Hast du noch eine Anfügung?
Ich wollte nur kurz noch hinzufügen, weil ich ja ein bisschen diesen Diskurs jetzt angeschoben habe. Vielleicht noch das Learning, was ich jetzt aus meinem Masterstudiengang hier in Finnland mitgenommen habe. Also da mache ich Sustainable Architecture als Master. Und da habe ich jetzt eher gelernt, diese ganzen konzeptionellen Ideen und das Arbeiten mit Konzepten und das sozusagen diesen Background erst so wirklich zu lernen in der Architektur. Und ich habe auch gelernt, man braucht immer irgendwie beides. Es reicht nicht, das eine zu haben oder das andere zu haben. Also einerseits technisch oder konzeptionell. Aber ich denke, es ist immer wichtig, irgendwie so einen Mix davon zu haben. Das heißt, dann hat man die Möglichkeit, seine Arbeit auszuführen, so wie man es möchte, wird aber vielleicht auch nicht ganz so disillusioniert am Ende.
Ja, diese Frage nach, was ist da eigentlich im Curriculum, welche Bestandteile sind essentiell, das ist auch ein perfekter Anschlusspunkt, den ich nochmal so ein bisschen an Moritz auch zurückspielen möchte. Also ich war ja bis Mai auch an der ETH in der Curriculumsreform beteiligt und für uns hat sich auch immer wieder die Frage gestellt, was wünschen sich denn die Studierenden? Wovon wollen die Studierenden mehr? Wie blicken die eben auch auf diese Themen Bauwende, Klimakrise, all diese Themen, die wir auch immer wieder im Podcast besprechen? Was muss das heißen auf einer inhaltlichen, aber vielleicht auch auf einer methodischen Ebene für die Lehre? Und gleichzeitig natürlich auch von der Professorinnenschaft, was will oder was ist quasi die inhaltliche Erwartung? Wo müssen wir uns hinbewegen? Und wie kann man diese Bedürfnisse leveln. Aus eurer Perspektive oder jetzt aus Moritz, ich frage dich ganz spezifisch, weil du vorher das auch schon so eben mit dieser Zweigleisigkeit auch der Erfahrung aus, was braucht man denn dann wirklich, wenn man in der Praxis ist? Also egal, ob man jetzt im Handwerk ist oder dann planerisch tätig. Hättest du dir andere Dinge im Studium erwünscht als die, die du gelernt hast? Und wenn ja, welche? Oder wie würdest du das Studium, das du jetzt erlebst, ändern?
Wie gesagt, ich habe noch 3 Semester vor mir. Vielleicht kommt auch noch vieles davon. Ich glaube, es wäre sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob man dafür dann Pflichtpraktikum in einem Bauunternehmen oder so machen muss oder einfach irgendwie in der Werkstatt mal selber Bewährung legt oder irgendwas selber anfertigt. Aber ich glaube, das wären, also da habe ich auch mit Kommilitoninnen gesprochen, dass das ein wichtiger Teil wäre, weil teilweise werden Details geplant und also vor allem in den ersten paar 2-3 Semestern und man weiß gar nicht, wo bewegt man sich, wo schneidet man durch, wenn man Detail zeichnet, und für solche Sachen hilft es, finde ich, die Sachen eben selbst mal gemacht zu haben. Sonst die, was ich als essentiellen Teil von Architektur empfinde, Architektur als generalistisches Thema, ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken, und das wurde uns jetzt noch gar nicht irgendwie beigebracht. Ich finde, dass man eher mit einer Selbstverständnis ausgebildet wird, dass der Architekt entscheidet, was gebaut wird, und dann folgen alle. Und das ist einfach realitätsfern, in meiner Wahrnehmung persönlich. Und da fände ich es irgendwie gut, wenn man vielleicht Projekte mit Bauingenieuren macht. Oder, also ich bin jetzt gerade in meinem Auslandsjahr an der DTU in Kopenhagen. Da ist es viel mehr zwischen den einzelnen Studiengängen, macht man zusammen Gruppenarbeiten. Das finde ich sehr hilfreich.
Habt ihr Ergänzungen? Jetzt ist Wunschzeit. Dora, bitte.
Ja, ich sehe diese Diskrepanz irgendwie zwischen dem Studium und dann in dem Berufseinstieg und so, die sehe ich auch extrem. Stimme euch aber auch zu, dass das Studium nun mal keine Berufsausbildung ist. Ich frage mich dann immer, wo man ansetzen könnte, dass wir uns irgendwie so ein bisschen gewappneter fühlen. Oder ich stimme Moritz total zu, so diese praktischen Aspekte mehr zu integrieren ins Studium, fände ich toll. Ich greife jetzt aber schon mal ein bisschen voraus. Ich hatte auch das Glück, mein Auslandssemester an der EPFL in Lausanne zu machen, wo wir ein Semester bei Charlotte Malterbart gemacht haben. Da hieß das Studio Fix the Office. Also wir haben uns ganz konkret eigentlich damit beschäftigt, wie die momentan Büro-Organisationsstrukturen und so sind, uns auch Alternativen angeguckt, uns überlegt, ja, wie kann man vielleicht Verantwortung zum Beispiel besser aufteilen, lauter solche Themen. Und ich habe bei meinen Mitstudierenden gemerkt, dass das einen krassen Anklang gefunden hat. Also niemand hat den Raum verlassen während den Präsentationen. Wir waren alle total gespannt zu hören, was es vielleicht so für Alternativen geben könnte. Und ja, ich frage mich, ich bin gerade dabei, mich eigentlich so zu fragen, ob es nicht schön wäre, das mehr in den wirklichen, also in der Modulstruktur oder in der Seminarstruktur mehr in den Studiengang zu integrieren. Also genau auch sowas, wie Moritz angesprochen hat, Kommunikation zwischen den Gewerken, Verträge zu verstehen, lesen zu können, kritisch lesen zu können. Ich sag mal Hard Skills vielleicht zu lernen, wie man ja sich für so einen möglicherweise selbstständigen Beruf später mal wappnet oder auch nicht. Kann ja auch sein, wie man vielleicht in eine Gehaltsverhandlung reingeht oder sich mit Arbeitsrecht auskennt. Also einfach so Themen, wo ich manchmal denke, es wäre irgendwie schön, wenn wir da ein bisschen mehr empowered wären. Ich habe mich aber noch nicht so ganz entschieden, ob das im Studium verankert werden müsste oder ob vielleicht die 2 Jahre im Büro, das ist ja in Deutschland irgendwie der Normalfall, wenn man diesen klassischen Weg gehen möchte, dann arbeitet man danach 2 Jahre in einem Architekturbüro, macht daneben noch Credits bei der Architektenkammer. Und da frage ich mich irgendwie auch, vielleicht muss das noch mehr als Ausbildung gesehen werden. Aber wie kann es dann sein, dass Büros, vielleicht auch junge, kleine Büros, sich das gar nicht leisten können, Absolventinnen einzustellen, weil die erfüllen nicht die nötigen Leistungsanforderungen, sag ich mal. Also irgendwie gibt es da auf jeden Fall eine ziemlich große Diskrepanz. Da denke ich gerade auch sehr viel drüber nach, was da die richtige, ja, wo man anfangen muss.
Genau, da wollte ich einfach nochmal einsteigen, weil genau das, was Dora jetzt angesprochen hat, ist das, was ich in meinem Bachelor gemacht habe. Also wir hatten Module, das nannte sich dann bei uns Professional Practice, wo wir wirklich die Aufgaben hatten, wie schreibt man einen Bauantrag, wie formatiert man die Dokumente, aber auch wie kommuniziert man mit einem Kunden, wie geht man mit verschiedenen Rechtsproblemen um. Also wir hatten auch, das war zwar kein verpflichtendes Modul, aber wir hatten eben auch eine Einführung in, das war dann das schottische Recht eben, aber eben auch Management und Wirtschaft war eben auch Teil des Studiums. Und da muss man eben sagen, okay, das sind praktische Skills, aber irgendwie sollte es vielleicht auch Teil des Studiums sein und zusammen mit dem Entwerfen, zusammen mit dem technischen Aspekten auch das mitzumachen, weil das hat mir sehr geholfen zu verstehen, was mache ich eigentlich da.
Also es ist ja schon so, es gibt ja Ansätze davon auch in Deutschland, ne? Es gibt das Dortmunder Modell, also Architektur und Bauingenieuren sehr stark zusammen. Und wir haben ja hier auch Bauwirtschaft, Baurecht und so. Aber das wird halt immer als sehr stark randständig empfunden. Da gibt es dann vielleicht irgendwie noch eine Vorlesung. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, ganz oft so interdisziplinäres Arbeiten auch über die Fachbereiche hinweg funktioniert einfach nicht so gut, weil die Professuren oder die Institute einfach sehr stark für sich solche Blöcke bilden und die einen vielleicht auch gar nicht mit den anderen oder so. Also da kannst du ja vielleicht auch nochmal, Angelika, was von der Curriculumsrevision mal erzählen. Also dass das wirklich eigentlich so funktioniert, dass man diesen Entwurf im Semester so zentral hat und alle anderen Themen könnten sich ja auf den eigenen Entwurf beziehen und auch daraus speisen. Ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, aber ich habe es jetzt noch nie gesehen, dass es wirklich funktioniert. Also in Weimar, Dresden und Braunschweig ist es auf jeden Fall nicht.
Ich fand das total wichtig, was du sagtest, Dora, mit den Hard Skills. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass wir vielleicht nochmal festhalten, es wird euch genauso gehen wie mir. Das Studium war ultra hart, oder? Also einfach in Bezug auf disziplinorientiert zu arbeiten, immer am Ball zu bleiben. Ich würde auch gerne auf die Soft Skills verweisen. Was ich damit meine, ist, dass man Prioritäten setzt. Und die oberste Priorität war doch eigentlich während des Studiums, auch da spreche ich wieder aus meiner Erfahrung, dass die Entwürfe grafisch funktionieren, dass man tolle Bilder macht, dass man so am Zahn der Zeit arbeitet, zeitgemäße Grundrisse zeichnet. Und da kippen dann Prioritäten wie zum Beispiel mentale Gesundheit, Schlaf, nahrhaftes Essen total vom Tisch, oder? Also so geht's mir jedenfalls. Und natürlich vergisst man dann, wenn man diese Scheuklappen aufhat und so durch dieses Studium reitet und sich von Semester zu Semester hangelt, da vergisst man ja total ausschlaggebende Aspekte wie, kann ich das überhaupt so bauen? Wäre das überhaupt möglich?
Ich stimme dir total zu, dass diese Soft Skills zu lernen mindestens genauso wichtig sind. Also seine Grenzen zu kennen, zu wissen, wann ist Schluss. Irgendwie. Ich glaube aber, dass sogar das mit vielleicht in so ein Seminar integriert werden könnte, wo man darüber nachdenkt, was für Arbeitsumstände können wir uns überhaupt vorstellen, wie möchten wir arbeiten, wie möchten wir leben, was sind denn so Grenzen, was ist denn für uns ein angenehmes Umfeld oder zum Beispiel auch so allein so hierarchische Strukturen, die kriegen wir an der Uni auch schon ganz viel mit. Da tut sich jetzt auch viel, aber irgendwie, dass man so merkt, ah, okay, ich kann mental vielleicht nicht so gut damit umgehen, wenn ich bei einer Zwischenkritik nicht besonders respektvoll behandelt wurde oder ich weiß nicht, dass man da irgendwie schon ganz früh anfängt, so drüber zu reden, wie man sowas auch erkennt, wenn einem Ungerechtigkeit geschieht, sag ich mal. Also ich finde, dass diese Soft Skills, da könnte man auch, ich weiß nicht, ist vielleicht auch gar nicht so leicht, das immer so in Soft Skills und Hard Skills zu kategorisieren, aber ich finde, auch das könnte man gut ein bisschen integrieren in die Ausbildungsebene.
Urs, willst du noch ergänzen?
Genau, ich wollte das noch ergänzen. Das geht jetzt schon vielleicht in die Richtung der Erfahrung jetzt explizit in unseren Studiengängen. Da kann ich vielleicht sagen, so ein bisschen, wie läuft es in Finnland? Finnland ist ja so grundsätzlich auch bekannt für seine etwas anderen Education Types, nenne ich es jetzt mal, oder wird ja immer als Beispiel genommen, auch für die Schulbildung. Und auch das ist mir aufgefallen an meinem Masterstudiengang jetzt. Dort wird immer aktiv versucht, eben genau diese Stressfaktoren, dieses, was wir oft ja auch als toxische Architekturkultur kennen, eben zu unterbinden, schon direkt aus der akademischen Institution heraus. Also sie versuchen immer, oder es wird immer gesagt, es sind keine Crits. Also das Wort gibt es einfach bei uns nicht. Es sind keine Crits, es sind Reviews. Es soll eben nicht so von oben herab gemacht werden, sondern viel mehr auf Augenhöhe und auch viel mehr auf, dass wir vor allem im Master jetzt, dass wir uns untereinander die Studierenden austauschen. Also die Reviews bei uns funktionieren eben so, dass man zwar auch die Profs und die Teacher da hat, aber man sich eher erstmal gegenseitig Feedback gibt, bevor man dann noch das finale Feedback bekommt. Und gleichzeitig eben auch, was so diese ganze Deadline-Kultur angeht, wird eben auch darauf geachtet, wie man die Deadlines eben für einzelne Projektabgaben setzt. Dass immer zum Beispiel zwischen der Deadline und der eigentlichen Präsentation immer zum Beispiel ein Wochenende liegt, dass sich die Leute erholen können. Und wir haben aber dann gleichzeitig aber auch noch so Sachen wie 24-Stunden-Studios. Also das Studio ist offen für 24 Stunden, wo ich dann wieder sagen muss, okay, aber auf der einen Seite wird porträtiert, okay, ihr sollt euch ausruhen, aber auf der anderen Seite könnt ihr auch hier 24 Stunden 7 arbeiten, wenn ihr möchtet. Also da läuft auch noch nicht perfekt, aber ich finde, das ist ein guter Ansatz zu sagen, okay, das ist auch vielleicht die Aufgabe der Ausbildung oder des Studiums, zu sagen, okay, hey, ihr müsst nicht oder es sollte nicht Teil des Berufs sein, euch über eure Grenzen hinaus zu arbeiten.
Ich sage jetzt noch mal kurz ein paar Dinge aus einer Perspektive Curriculumsrevision. Also ich per se unterstütze ich all diese Themen natürlich. Also ich glaube, wir haben das auch schon oft genug besprochen. Ich glaube, was schwierig ist, aus allem einen Kurs zu machen. Also auf einer Wahlfachebene lässt sich ja immer so ganz gut ablesen, was sind jetzt gerade so die Themen der Zeit, weil die tauchen dann auf und die verschwinden dann auch wieder. Das finde ich toll, wenn es das gibt, ne? So Dinge, die entstehen, die dann mal eine Vertiefung erlauben, die dann auch wieder verschwinden. Gleichzeitig sind ganz viele der Sachen, die ihr jetzt beschrieben habt, aus meiner Perspektive Kulturthemen, also im Sinne von, ich glaube, man muss einfach drüber reden im Studio, wie ist es, der Umgang, wie führt man die Crits durch? Ist dann vielleicht schon der Wandel, auch wie man miteinander umgeht im Büro, quasi vorgezeichnet, weil sich die Arbeitsmethode ändert. Ich glaube, da braucht es sehr viel mehr Sensibilität und Kommunikation zwischen den unterschiedlichen beteiligten Parteien, zwischen Studierenden, Mittelbau und Professorinnen schafft und auch ein gewisses Einfordern, aber von beiden Seiten. Also darüber haben wir auch schon öfter gesprochen im Podcast in unterschiedlichen Formen. Was ich extrem wichtig finde im Studium ist, dass es eine gewisse Art von Selbstständigkeit und auch Selbstverantwortlichkeit gibt, die Studierende lernen. Was ganz oft der Fall ist, oder vielleicht eine falsche Verallgemeinerung, aber sehr oft werden dann Dinge eingefordert, die eigentlich auch in der Eigenverantwortung der Studierenden liegen. Und wo ich mir dann denke, als Person, die in der Lehre ist, ja, ich kann dir helfen oder ich kann dir auch sagen, oder ein Thema ist so immer ein bisschen Effizienz und Arbeitszeit. Wie lange steckt man jetzt da rein, bis dieses Bild oder dieser Plan fertig wird? Ich sage dann ganz oft, das ist hier keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Du musst dir überlegen, was willst du denn erreichen? Und natürlich im Studium macht es auch manchmal Sinn, sich die 8 Stunden extra Zeit zu nehmen, in das Programm hineinzukommen oder irgendwas auszuprobieren. Ne? Also es soll ja nicht darum gehen, einfach nur über alles drüber zu fahren, um möglichst schnell irgendwas fertig zu haben, sondern man sollte sich ja auch selbst Raum geben, um Dinge zu lernen. Aber ab einer gewissen Studienerfahrung erwarte ich schon auch von den Studierenden, dass sie selbstständig entscheiden können, was möchte ich machen, was möchte ich lernen, weil die Universität ist keine Schule. Und das finde ich manchmal total schwierig, auch in der Lehrperspektive, das irgendwie abzugrenzen oder quasi auf der einen Seite gute Hilfestellung zu geben und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, es ist deine Verantwortung und du entscheidest, wie du quasi das nutzt, was wir hier als Inhalte oder als Methoden zur Verfügung stellen.
Ja, ich würde tatsächlich eigentlich gerne eine Frage an die anderen auch stellen, wie es euch denn damit geht, was Angelika gerade gesagt hat, zu dem, dass man mit einer Studienerfahrung vielleicht auch ein bisschen besser lernt, diese Zeiteffizienz oder dieses, weiß ich nicht, dieses Management. Also ich erinnere mich noch, dass ich die ersten beiden Semester wirklich schlimm Nachtschichten geschoben habe. Und zum großen Teil lag es auch daran, dass ich die Programme noch nicht konnte, aber dass ich teilweise eben auch noch nicht wusste, wie viel Zeit brauche ich für was. Und mich würde interessieren, wie es bei euch so ist, weil ich jetzt zum Beispiel mein Masterstudium ohne eine einzige Nachtschicht sehr gut hingekriegt habe. Und ja, einfach mal wissen will, wie das bei euch so aussieht.
Ich hätte mein Diplom ohne 5 helfende Personen so nicht absolvieren können, wie ich es absolviert habe. Also das hat natürlich auch was mit dem Anspruch zu tun, den man an sich selbst stellt. Ich habe schon das Gefühl, dass ich will das auch nicht verallgemeinern, aber an der TU Dresden ist es auch unausgesprochene Regel, dass man als Studierende einer Diplomperson hilft, um dann aber zu wissen, die Person kann ich wieder einfordern, um mein Diplom zu absolvieren. Das waren Familien, FreundInnen, die mir da halfen, aber eben auch andere Architekturstudierende. Sonst hätte ich das alles mit meinem Anspruch für mich nicht geschafft.
Ich finde es total gut, was du sagst, weil ich würde sagen, dass man da auch wirklich auf die Tradition so jeder einzelnen Institution gucken muss. In Weimar ist es auch so, ich bin nicht sicher, wie es gerade ist, aber ich habe es total mitbekommen. Ich habe angefangen, da war so, okay, mach eine Perspektive, wenn du willst, aber es waren so 6 Striche. Also es war einfach nur so eine Outline-Perspektive. Und dann kam das war dann halt so eine Mischung aus, und dann hast du gesehen, jedes Jahr die Rundgänge, die Diplom, also die mal Abschlussrundgänge, jedes Jahr eine Perspektive dazu, ein Modell dazu, 1:1 Modelle. Also das ist so wirklich, die Studierenden haben sich natürlich gemeinsam mit den Studios nach oben gezogen. Und das ist, und dann stehst du plötzlich da und sagst, boah, das ist einfach nur absurd. Und klar, man kann da irgendwie, also das ist ja, man sieht es ja jetzt auch auf den Wettbewerben, es werden jetzt keine Perspektiven mehr gefordert oder so. Also, aber da ist in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 15 Jahren echt eine Menge passiert. Und es war nicht immer so. Früher hat man eigentlich, also Perspektive war eigentlich ein Schimpfwort. Man hat gesagt, das ist eine Suggestion. Das können wir gar nicht nehmen, um über Architektur zu sprechen. Ne? Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man da wirklich guckt, was ist da eigentlich in jeder Uni oder jeder Akademie in den letzten Jahren passiert, wie viel Instagrammable Visualisierung brauchen wir, wie viele braucht auch die jeweilige Professur. Das hat ja auch ganz stark angefangen, dass immer die besten Arbeiten sofort auf die Hochschulaccounts gehen und so. Das ist so ein Wettbewerb von Visualität auch gibt, ne?
Ja, genau, auf den Punkt, beziehungsweise auch das, was Alexa gesagt hat, finde ich ganz spannend. Diese Interaktion zwischen den Studierenden finde ich sehr wichtig. Hat mir auch total geholfen, mich weiterzuentwickeln, sich einfach auszutauschen. Ich finde, den Austausch in einem Projekt ist extrem wichtig, weil nur so kann man wirklich auch mal sehen, so okay, wenn man so sehr tief da drin steckt in seinem Projekt, sieht man manchmal die Probleme gar nicht oder sieht man gar nicht, kommt man gar nicht an die besten Lösungen ran teilweise. Und das hat mir vor allem im Bachelor geholfen, wo ich noch gar nicht so viel Erfahrung hatte. Und da waren eben Leute da, die mehr Erfahrung hatten. Was ich aber gemerkt habe, über die Pandemie hinweg, wo dann plötzlich einfach diese ganze Interaktion weggefallen ist, das spürt man bis heute noch, wenn man jetzt in meinem Masterstudiengang gibt es Leute, die haben wirklich erst während der Pandemie angefangen zu studieren. Die hatten nie eine Studiokultur. Die hatten nie die Möglichkeiten für diesen, ja, auch informellen Austausch unter Studierenden, aber auch zwischen Studierenden und dem Lehrpersonal. Und da ist, glaube ich, auch sehr viel verloren gegangen in den letzten 4 Jahren im Endeffekt.
Zwei Dinge gerne dazu. Bevor das jetzt alles so negativ behaftet klingt, ich habe während meines Studiums meine absoluten Herzensmenschen kennengelernt und die werde ich auch auf ewig mich mit denen so verbunden fühlen, einfach weil man den gleichen oder ähnlichen Hintergrund hat und weil man sich blind versteht. Ich denke, das kennen wir alle, dass wenn wir mit fachfremden Personen sprechen über unser Metier, man fühlt sich immer abgeschottet hinter so einer Art Vorhang, weil das Gegenüber natürlich nicht versteht, wovon man spricht. Und insofern bin ich total dankbar und würde es immer wieder aufs Neue so tun, einfach aufgrund dieser Herzensmenschen und des Austauschs.
Ich habe noch einen Gedanken, den ich fertig führen muss, weil ich vorher angefangen habe mit der Curriculumsrevision und kurz was zu den Kursen gesagt habe und dann aber abgebogen bin in diese Effizienzgeschichte, was quasi das Problem ist, und das zeigt, glaube ich, auch die Diskussion darum, was ist jetzt essentiell und was unterrichten wir, ist tatsächlich durch dieses Anwachsen von Dingen, die man ja auch noch im Studium behandeln müsste, wie Material, Nachhaltigkeit, Klimathemen, weiß der Teufel, ne? Studiengänge werden so ein bisschen zugeballert mit Herausforderungen, die man auch noch abdecken soll, ist natürlich gleichzeitig entsteht die Frage, was kann wegfallen, beziehungsweise was ist essentiell und was ist eigentlich der Kern der Architekturausbildung? Und das ist natürlich auch eine ideologische Frage in einer gewissen Art und Weise. Also das Entwurfsstudio ist ja in der Regel der Kern, um den Dinge herumgebaut werden. Aber das ist, also da könnt ihr vielleicht ja auch nochmal was zu sagen, weil ihr habt vielleicht ja auch unterschiedliche Ausbildungsmethoden erlebt. Aber da, also ich will sagen, es gibt da gerade Spannungspunkte bei Re- und Neuentwicklungen von Curriculumsplänen, dass quasi die ECTS einfach nicht reichen oder die Frage ist, wie kriegt man das quasi alles reingepackt oder kann man die Kurse noch mehr verdichten, sprich auch die Arbeitslast innerhalb der Kurse raufschrauben. Will man das nicht, wie kriegt man das hin, weil ja gleichzeitig schon auch auf der lehrenden Seite die Sorge klar verbalisiert wird, dass die Belastung der Studierenden zu hoch ist teilweise. Also das nur um diesen Reibungspunkt mal so ganz klar zu benennen, das ist schon, es gibt durchaus Bewusstsein, dass es da eine Problematik gibt. Alexa, du wolltest noch was anfügen.
Ich finde es beachtlich, wie man während des Studiums als Allround-Genie ausgebildet wird. Und das spüre ich jetzt in dieser Selbstständigkeit, in der ich mich befinde. Denn so genau lässt sich das gar nicht mehr definieren, was man da alles kann und macht, weil man fast als Grafikerin ausgebildet wird. Man zeichnet technisch, man baut Modell. Es gibt eine Art von, man verkauft sich immer wieder, man präsentiert stets, man leistet Kommunikationsarbeit. Das finde ich total beeindruckend. Oder vielleicht ist das auch die Krux, dass das Studium versucht, die Studierenden auszubilden auf für jegliche Disziplin. Und ich meine, mein Architekturstudium bietet mir unglaublich viel Vielfalt, zum Glück, im weiteren beruflichen Verlauf. Und wenn ich mich jetzt eben aktuell als Bühnenbildassistentin im Theaterkontext bewege, ich wurde prädestiniert ausgebildet. Und ich habe Architektur studiert und bewege mich im Theaterkontext. Das ist schon beachtlich.
Das spricht genau das an, was ich auch immer fühle in der Architektur, aber auch im Architekturstudium. Man bekommt einfach so viele Skills und ich nenne das immer, es gibt das englische Sprichwort Jack of all trades, master of none. Und das, finde ich, beschreibt eigentlich die Architektur sehr gut, weil man muss sich mit so vielen Themen auseinandersetzen. Ich finde das total toll, immer wieder sich mit anderen Themen auseinandersetzen zu müssen. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, okay, man kann gar, es ist einfach gar nicht möglich, sich überall reinzuarbeiten, immer in der Tiefe, die es benötigt. Und vielleicht ist da auch der Punkt, vielleicht, man braucht da eben genau auch diese Interaktion mit den verschiedenen Gewerken, mit verschiedenen Expertisen, was man ja später auch im Büro hat. Am Ende hat man ja dann die Fachplaner auch, mit denen man zusammenarbeitet. Nur im Studium hat man die eben nicht. Und man muss sich dann überall selber reinarbeiten.
Ja, also das sehe ich genauso wie du, Urs. Aber ich weiß nicht, das kann ich bloß von meiner Uni sprechen. Aber ich finde, man wird sehr mit dem Selbstverständnis, dass man bei allem wirklich sehr gut ist, wird das einem beigebracht. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass auf der Baustelle da manche Differenzen herkommen, dass manche, also Architekten, die ich erlebt habe, meinen zu wissen, wie irgendwas funktioniert. Und auf der anderen Seite der Handwerk oder das ausführende Gewerk steht, was dann quasi eigentlich die Meinungshoheit über dieses spezielle Ding hat. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass dann eine Dissonanz ist zwischen der Lehre, einem wird alles beigebracht und man ist aber, wie du schon gesagt hast, bei nichts wirklich der Profi, würde ich sagen.
Ja, ich finde es interessant, dass wir eigentlich auf alle Themen kommen, die, würde ich sagen, in der Profession wahr waren. Ne? Ein Thema ist ja auch Ablehnung eines Standards. Nee, von uns kriegen sie nicht die Standardlösung. Wir sind innovativ, wir sind experimentell. Also ich meine, ich habe eine ganze Konferenz dazu gemacht. Standard, das machen wir schon immer so. Nee, das wollen wir nicht. Sie kriegen uns und wir machen es anders. Und damit kollidiert es ja vielleicht total mit einem Holzbau und dann denken, ja, da, so machen wir das jetzt, so machen wir das immer. Also ich würde sagen, das ist wirklich wir machen das anders, wir machen das innovativ. Das ist ja eine Ideologie, die der Architektur innewohnt, wenn man es jetzt mal ganz scharf sagen will. Wollen wir das behalten oder wollen wir mehr an den Standard ranrücken? Da ist dann auch die Frage mit, wollen wir diesen Generalistenstand halten? Ich bin ja dafür. Ich habe das Gefühl, das wird angegriffen. Es wird gezwungen, dass du Experte wirst. Experte für das, Experte für regenerative Materialien, Experte für Holzbau. Also man muss Experte sein. Generalistentum ist vielleicht steht zur Diskussion. Interessant auch, dass du Jack of all trades, Master of none angesprochen hast. Wir haben ein Essay von Monika Tuschenean dazu auf der Webseite, der Master of none heißt. Da schreibt sie darüber. Das können wir nochmal in die Shownotes packen. Ja, Moritz.
Ich sehe das genauso und ich finde auch, der Architekt sollte quasi Generalist sein. Ich glaube, es ist eher eine Art der Kommunikation, wie das dann quasi gehandhabt wird, weil ich kenne keinen Handwerker oder ausführendes Gewerk, das sich querstellen würde bei einer Speziallösung. Ich glaube, das geht dann eher quasi darum, die Leute mit einzusammeln und mitzunehmen auf dem Weg, als dann top-down den Leuten zu sagen, jetzt machen wir es so und nicht erklären, warum man jetzt die Speziallösung macht.
Aber empfindet ihr dieses Grundsätzliche, also ich kann das nur für mich sagen, aber ich empfinde dieses nicht so gut sein oder nur so halb Sachen können, schon auch als sehr nervig. Also ich habe das sowohl aus dem Studium, bin ich mit so einer schon auch einer sehr großen Unsicherheit rausgegangen, wo ich mir so dachte, so was kann ich denn eigentlich so? Klar, zeichnen konnte ich, Bilder produzieren konnte ich, ich konnte auch so ein bisschen präsentieren und irgendwie auch so ein bisschen Texte schreiben.
PDF exportieren, ganz wichtig.
PDF exportieren konnte ich auch, ja. Aber die ja, ich weiß nicht, ich hab das auch immer noch tatsächlich, also auch bei ganz vielen Themen, wo ich mir so denke, so naja, aber es ist jetzt, also klar, ich kann da jetzt schon was zu sagen, aber so eine richtige Expertise habe ich jetzt da nicht. Und das hat schon auch, glaube ich, dieses Studium hinterlassen. Gleichzeitig natürlich auch dieses breite Interesse. Und klar, man kann Themen miteinander verbinden und irgendwie Synergien so identifizieren. Aber trotzdem, ja, manchmal würde ich mir wünschen, glaube ich, ich wäre mit einem anderen Gefühl aus dem Studium herausgegangen.
Wow, ich kann das Gefühl sowas von nachvollziehen. Auch oft so dieses Gefühl von Imposter Syndrome. Also so, was soll ich jetzt eigentlich jemandem erzählen oder wissen oder weiß ich nicht was. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, was das Studium, also wo das so viel, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat, das hattet ihr auch vorher schon angesprochen, ist eigentlich diese Kommunikationsfähigkeit oder vielleicht so eine Art von Vermittlerrolle zu spielen. Und ich glaube schon, dass wir durch diese, also zumindest bei uns an der Uni gibt es eigentlich fast immer Gruppenarbeiten, teilweise auch sehr große Gruppenarbeiten, wo man einfach wirklich gut lernt, also für einige ist das auch eine Horrorsituation, aber man muss lernen zu kommunizieren. Und das ist zwar nicht zwischen den verschiedenen Gewerken, aber zumindest ist es schon mal ein Balancieren zwischen vielen verschiedenen Meinungen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man nach dem Studium zumindest mit, also das würde ich sagen, ist für mich vielleicht so sogar dieser Haupt-Hard-Skill, den man da mitnimmt, so dieses Vermitteln und Kommunizieren vielleicht. Und das ist, aber bei vielen anderen Themen empfinde ich dich total nach, Angelika, mit diesem Gefühl des, der Unsicherheit und das, was kann ich denn jetzt genau eigentlich?
Ich finde, da sprichst du auch wieder einen guten Punkt an, also um vielleicht auch nochmal was Positives zu sagen. Ich würde sagen, das Architekturstudium ist super, in fast keinem anderen Studium hast du eine persönliche Betreuung von Leuten. Ne? Du sitzt ganz oft in Lehrhörsaalen mit 2000 Leuten, teilweise wird es dann noch in andere Hörsäle übertragen. Du musst dich irgendwie für alles extrem bemühen, um überhaupt da das Seminar zu bekommen, den Platz. Ich würde sagen, das ist im Architekturstudium schon anders. Du hast meistens einen Betreuer, du kannst ihm eine E-Mail schreiben. Aber natürlich, was in den letzten Jahren ja passiert ist, es gibt immer weniger Grundmittelzuweisung, es gibt immer weniger auf haushaltsfinanzierte Leute, die überhaupt die Architekturstudierenden betreuen, also auf jeden Fall in Deutschland an den großen technischen Unis. Es führt zu Riesengruppen, zu gestressten Mittelbau, die ja auch noch forschen sollen, die ja noch dies und das machen sollen. Und das ist natürlich schwierig, wenn es letzten Endes eine Massenabfertigung gibt, man aber eigentlich ein extrem individuelles Studium bieten will, wo jeder seinen eigenen Entwurf hat, der individuell betreut wird, der das auch braucht, der ganz viel Zuwendung von einer betreuenden Person benötigt. Und es ist natürlich immer schwieriger, das zu bieten. Und da kann ich es auch wieder mit meinem Studium vergleichen. Am Anfang hatten wir einfach noch Leute, das waren festangestellte Architekturlehrer und Lehrerinnen, das waren ganz oft Künstler oder Architekten, die das aber Vollzeit letzten Endes gemacht haben und nebenher ab und zu noch mal eine Skulptur oder so. Es war also eine Ruhe in den Leuten, die waren noch tatsächlich irgendwie kurz vorm Renteneintritt, sehr, sehr viel Erfahrung. Und das gehört ja auch dazu, müssen wir ja nicht sagen. Also der Mittelbau, der wirklich an den Studierenden ist, ist im Stress. Also ich bin Hanna. Also meistens sind die Leute ja an den Unis, um parallel ihr Büro zu finanzieren, was sie in der im Aufbau haben. Also wenn man so um diese Stimmung und die Ruhe, die es eigentlich auch braucht, dass alle lernen können und dass Leute vermitteln können, das ist einfach in den Systemen, die wir haben, nicht gegeben, alle pendeln rein, in München jetzt vielleicht nicht, aber es gibt Pendelei, Professoren und Professorinnen mit großen Büros, es ist überall Druck im Kessel und dann kommt natürlich oft so die Situation, dass ja auch in so einem Jahrgang, wenn dann so ein gewissen Teil der Studierendenschaft so eine Lustlosigkeit oder so eine Nörgeligkeit zu spüren ist, dass man da sehr stark drauf reagiert und dass man auch denkt, ach, stimmt ja doch alles über die Gen Z, was gesagt wird. Und da muss man eigentlich auch immer sich wieder selber so neu leveln, dass diese ganzen Narrative, die in der Luft sind, dass man die immer wieder für sich selbst auflöst. Also auch jetzt als Perspektive Lehrende. Weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
Ja, vielleicht kann ich da direkt drauf reagieren, weil ich das gerade auch schon meinte mit den großen Gruppengrößen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege das auch so ein bisschen mit durch meine Tutorinnenstelle, dass ich da so diese Perspektive auch habe und meine Kolleginnen als wissenschaftliche Mitarbeiterin teilweise wirklich irgendwie, wenn wir irgendwie 70, 80 Studierende im Studio betreuen müssen, extrem ja überfordert teilweise sind, dann auch nicht mehr viel Zeit natürlich für irgendwie Forschung, oder es fällt ja auch viel Administration an so Fachgebieten, die fehlt dann auch. Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Es war auch, ich glaube, das mit diesen Gruppengrößen, das kann einen einerseits total schulen, wie das, was ich jetzt vorhin meinte, irgendwie diese Kommunikation zu lernen. Auf der anderen Seite durfte ich jetzt mal auch erfahren, wie das ist, in einem kleinen Studio zu sein, als ich an der EPFL war. Und das hat einen Weltenunterschied gemacht. Die Qualität der Lehre war einfach schon deutlich, deutlich besser dadurch, muss ich sagen. Einfach die Zeit, die für die einzelnen Gruppen aufgewendet werden konnte. Wir konnten Formate machen wie so Critical Reading Sessions zum Beispiel. Das geht nicht mit 70, 80 Studierenden. Ich glaube, das war auch zu Beginn meines Studiums an der TU Berlin. Vielleicht haben die anderen da ja andere Erfahrungen, aber es ist schon eine Massenabfertigung. Es ist eine sehr, sehr große Universität und es hat sich viel getan und auch verbessert in den letzten Jahren, aber der Aspekt ist geblieben. Die Mittel werden auch eher gekürzt. Es gab jetzt bei uns zum Beispiel gestern auch eine Vollversammlung, weil jetzt wieder Studioflächen auch gestrichen werden sollen und zwei Professorenstellen sollen wahrscheinlich auslaufen und so weiter. Und zum Glück haben wir eine sehr aktive Fachschaft und auch das IFA-Kollektiv, die sich dann da versuchen einzusetzen. Aber oft ist es dann auch schon zu spät oder wurden Entscheidungen natürlich schon über die Studierendenschaft, aber auch über die Ebene der Lehrenden hinweg getroffen. Die schwierige Situation gerade mit diesen Mitteln, den finanziellen Mitteln und wie knapp die sind und zu was das führt in der Lehre.
Zur kurzen Kontextualisierung, bevor Alexa nochmal was sagst, das ist Haushaltsmittelkürzung. Also es hat direkt was mit Politik zu tun. Mind whom you're voting for. Alexa.
Ich würde gerne ergänzen wollen, Dora, an der TU Dresden ist das Tolle zum einen das Diplom. Es ist Fluch und Segen zugleich, weil es dich eben 7 Jahre lang, Moment, sieben Jahre waren es bei mir, ich glaube 6 wären es in der Regelstudienzeit, 6,5, 6 Jahre an die TU Dresden bindet. Also das, du bist einfach stets an dieser Universität und du lernst irgendwann die Lehrstühle lieben und eben auch die ProfessorInnen, die dich betreuen. Und ich denke, irgendwann zeichnet sich dann so eine Art fast schon Spezialisierung ab. Und zu Beginn ist es eine ultraintensive Massenabfertigung. Und dann von Jahr zu Jahr wird es aber einfach intimer. Und so zu Diplomzeiten wird man dann auch schon ganz stark 1:1 betreut von dem Professor, von der Professorin. Und das habe ich sehr genossen an der TU Dresden zu meinen Diplomzeiten.
Und man muss ja dieses Massenabfertigung, das klingt jetzt sehr negativ, aber tatsächlich ist ja die Architektur eins der wenigen Studiengänge, die gestalterisch sind, die überhaupt für eine größere Menge Leute geöffnet sind. Ne? Also hier Bühnenbild, Kostümbild, Grafikdesign, Produktdesign, da hast du meistens Jahrgangsstärken von 6 bis 20 Leute und ganz viele Leute kommen da nicht rein. Du brauchst riesige Portfolios und ich kenne auch ganz viele Leute im Architekturstudium, die sagen, ja, eigentlich wollte ich visuelle Kommunikation studieren, aber hat nicht geklappt. Ich bin bei der Architektur gelandet. Deswegen offen für die Masse sein, finde ich, hat auch was Positives. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja, Urs?
Ja, auch da wollte ich noch mal vielleicht reingehen, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dadurch, dass ich ins Ausland gegangen bin, dadurch, dass ich ein bisschen einen anderen Studiengang gewählt hatte, hatte ich eben genau diese Möglichkeiten, noch ein viel engeres, eine viel, viel intensivere Erfahrung zu machen, weil wir in dem Architecture Technology Kurs im Bachelor waren wir mit 30 Leuten sogar schon ein sehr starker Jahrgang. Und da hatte man eben genau diese, vor allem in dieser Anfangsphase, wo man noch gar nicht so richtig weiß, wie funktioniert alles, hat man schon direkt eine sehr gute Guidance erfahren von seinen Lehrerinnen und Lehrern. und auch den Professoren und Professorinnen. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass es schön ist, auch diese Möglichkeit zu haben, eben einfach einen Studiengang zu haben, der etwas offener ist, wobei ich immer noch sage, okay, teilweise vielleicht auch nicht offen genug, weil selbst da, selbst in der Architektur wird ja trotzdem noch sehr viel bei den Bewerbungen ausgesiebt. Aber ich verstehe, dass diese Balance natürlich irgendwie immer sehr wichtig ist.
Liebe Leute, wir sprechen schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir müssen mal so uns auf einen Schluss zu bewegen. Wir sind noch verabredet hier. Aber ich finde es ganz grundsätzlich, wie Katharina hatte das vorher schon gesagt, ich glaube, es zeichnet sich einfach in diesen Debatten auch ab, was quasi was auch die Themen der Branche sind. Das wird einfach sicht- und fühlbar auch in Diskursen rund um die Hochschule und Hochschulpolitik, wofür gibt's überhaupt noch Geld, ne? Also, was ist qualitätsvolle Architekturausbildung? Wie wollen wir damit umgehen? Vielleicht habt ihr noch Lust, wir haben vorher schon so eine kurze Wunschrunde gemacht, bezüglich so der Ausbildung schon, habe ich gefragt. Vielleicht wollt ihr nochmal so eine Art Zukunftsvision aufmachen. Kann entweder sich beziehen auf Beruf, aber auch aufs Studium. Also was würdet ihr euch wünschen, was muss sich verändern? Wollen wir starten mit Urs?
Gerne. Aus meiner Perspektive, ich finde, jetzt vielleicht angefangen mit dem Studium, was ich mir wünschen würde, vor allem vielleicht in Deutschland, so ein bisschen eine etwas offenere Kultur, wie man Architektur lernt und eben auch einfach offener damit umzugehen, andere oder etwas abstraktere Bildungswege damit integrieren, weil ich finde, da geht einfach sonst sehr viel Potenzial verloren. So wie bei mir dann, okay, dann gehe ich halt ins Ausland, dann ist das Potenzial vielleicht in Deutschland dann verschenkt. Was die Arbeitswelt angeht, es ist natürlich gerade im Moment eine sehr schwierige Zeit, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ich merke es auch in Finnland. Es ist gerade keine schöne Zeit, am Berufsanfang zu stehen und sich zu überlegen zu müssen, wo lande ich denn jetzt? Aber ich glaube, da das ein größeres Problem ist, da werden wir in der Architektur selber vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Ansatzpunkt haben, aber vielleicht als grundsätzliche Zukunftsvision für den Beruf eine offenere Umgangsform, aber eben auch eine Umgangsform, die sich auch darauf fokussiert, etwas weniger toxisch, mehr gesund zu sein für die Menschen, die dort arbeiten.
Ich habe gar nicht so konkret eine Zukunftsvision für den Beruf. Ich habe eher den Wunsch, dass Personen, die das hier vielleicht hören und noch nicht Architektur studieren oder gerade dabei sind, Architektur zu studieren und vielleicht strugglen. Das klang jetzt alles so negativ behaftet. Es ist ein ganz tolles Studium und ich würde jeder Person, die überlegt, Architektur zu studieren, es raten, Architektur zu studieren. Ich bin auf jeden Fall sehr stark geprägt worden von meinem Architekturstudium und würde es nicht mehr missen wollen.
Es gab hier Nicken als kurze Kommentierung deines Statements. Moritz, machst du weiter?
Also ich kann mich Alexa vollkommen anschließen. Also ich liebe das Studium, es macht total Spaß, obwohl es natürlich auch stressige Zeiten gibt. Das Einzige, was ich einfach, wie schon gesagt, einfach als noch gute Ergänzung fürs Studium fände, wäre irgendwie mit anderen Gewerken oder anderen Studiengängen zu kooperieren auf irgendeine Art und Weise, das fände ich sehr interessant und hilfreich und würde auch die Kommunikation schulen. Genau, sonst bin ich auch sehr zufrieden mit dem Studium.
Dora, dann hast du das Schlusswort.
Was für eine Ehre. Ich glaube, ich schließe mich den anderen an, um das auch nochmal gesagt zu haben. Wir raten euch trotzdem zum Architekturstudieren. Ich fand es auch schön, was Alexa vorhin gesagt hat mit dem Thema Herzensmenschen. Ich glaube, wir haben alle unglaublich schöne Freundschaften gemacht im Studium, die uns unser Leben begleiten werden. Und das ist ein riesen toller Aspekt, die dieses Studium mitbringt, weil es einfach so, so kommunikativ ist. Und so Wunsch, Zukunftsperspektiven. Ja, ich fand unsere Unterhaltung total bereichernd heute irgendwie. Wie schon gesagt, ich beschäftige mich gerade auch ein bisschen mit dieser Frage, Berufseinstieg, müssen wir da besser darauf vorbereitet werden oder nicht? Ich fand auch deine Frage, Angelika, super spannend, was man eigentlich kürzen könnte oder was nicht so wichtig wäre. Da werde ich mir jetzt, glaube ich, noch mal mehr Gedanken drüber zu machen, weil ich sonst immer drüber nachdenke, was ich gerne noch hätte. Ja, Berufseinstieg. Ich hoffe, dass wir uns alle trauen, sich alternative Organisationsstrukturen anzugucken und vielleicht nicht unbedingt alle klassischen Wege so zu beschreiten oder vielleicht einfach mehr gemeinschaftlich arbeiten in Assoziationen und Kollektiven und ja, uns trauen, vielleicht diese toxische Arbeitskultur bisschen ran anzugehen.
Aktiv werden ist immer eine gute Aufforderung, sehr gut. Das ist auch noch ein Querverweis. Wir hatten eigentlich auch noch auf dem Plan, darüber zu sprechen, was heißt Engagement während, in oder außerhalb des Studiums. Dazu sind wir leider nicht gekommen, aber vielleicht schaffen wir noch mal eine zweite Edition. Das Thema wird uns auf jeden Fall weiter begleiten. Und von mir ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ausführlich und lang mit uns zu sprechen. Super diszipliniert. Das hat super geklappt. Ganz, ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und genau, ich denke, wir sprechen auch so kritisch, weil wir eigentlich wollen, dass so unser Beruf einen guten Weg nimmt, dass man weiter gut studieren kann. Ich würde es auch noch mal studieren. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind eine Woche nach der Knallerwoche, Coabbruch, Trump-Wahl. Wir sind, glaube ich, alle aufgewühlt, haben gerade nicht so die wahrscheinlich viele haben nicht so die positivste Stimmung gerade in sich. Und wir machen weiter, wir sprechen weiter und vielleicht kommen wir in 2 Jahren nochmal zusammen und dann gucken wir, wie es sich für jeden von uns gefügt hat. Danke, ihr wart wunderbare Gesprächspartner. Ihr seid wirklich alle perfekt zum Sprechen ausgebildet.
Angelika und Katharina, eine Sache noch von uns. So vielen Dank für eure Arbeit. Die letzten 3 Jahre wäre ich komplett lost gewesen ohne euch. All meine ArchitektInnen, FreundInnen sind euch unglaublich dankbar. Und an die Podcast-Community, unterstützt die beiden doch bitte via Steady, sage ich das richtig gerade? Unterstützt die beiden.
Sehr gut.
Macht es einfach mal. Das ist wichtig. Werdet aktiv. Vielen Dank.
Und kommt zu unserem Podcast-Festival. Sehr gut.
Hey, ja, danke für die lieben Worte. Und es war echt auch cool, mal tatsächlich mit HörerInnen zu sprechen. Also das, glaube ich, behalten wir mal im Kopf und machen wir sicher nochmal, weil es echt auch eine andere, ja, es ist cool, mit Leuten zu sprechen, die es auch wirklich hören.
Ja, ich finde die Idee, eine Folge über das Studium zu machen mit Studierenden zusammen, super. Und ich glaube, dass der Austausch untereinander, einerseits unter uns Studierenden, aber auch mit euch zusammen, super wertvoll ist, da sich das Studium ja auch laufend verändert. Und ich sehe das gerade selber an der Hochschule, an der ich bin, wie sich der Fokus verändert auf Themen, die halt jetzt aktuell sind, Nachhaltigkeit und so weiter. Wie können wir einfacher bauen? Wie kann man diese ganzen Themen in der Zukunft angehen? Und das interessiert mich selber super.
Gerade in Deutschland hat man vor dem Architekturstudium so gut wie keine Berührungspunkte mit Architektur, die einem so aufschlussreich über das Thema informieren, wie es dann im Studiengang stattfindet. Dementsprechend genau habe ich mich, glaube ich, auch über die letzten Jahre wie im Studiengang verloren. Und das klingt alles ziemlich negativ. Auf der anderen Seite kann es halt ziemlich schön sein, dass man ja in so einem Studiengang aufgeht und wie über nichts anderes nachdenkt. Gleichzeitig ist der Fall umso größer, wenn man dann mal wie aus dieser Architekturszene, was gerade in diesem Theater läuft, rausgezogen wird.
Und was ich jetzt irgendwie gerade so feststelle, ist, dass eigentlich das Schöne, das Wichtigste ist, irgendwie ein bisschen freier zu sein und viele Möglichkeiten einfach, dass die Uni einem viele Möglichkeiten in diesem Studium gibt, das doch eigentlich so alles bieten kann. Ja, und darüber würde ich eigentlich gerne mit euch reden, was da so vielleicht auch eure Erfahrungen sind aus den unterschiedlichen Städten, wo ihr studiert habt und die anderen Studierenden, die mit dabei sind, wie das da die Wahrnehmung ist, was ihnen wichtig ist an ihrer Uni und was da die schönen Räume vielleicht auch sind und auch die schönen Initiativen, die sie an ihrer Uni haben und wie das Ganze zustande gekommen ist und was man da vielleicht tun kann, dass das noch einfacher passiert und nicht ja einfacher und vielen möglich wird und möglich bleibt.
Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also für mich hat sich das jetzt halt als der perfekte Studiengang herausgestellt, vor allem weil ich mit der Zeit eben begriffen habe, dass es so viel mehr ist als einfach nur dieses, ja, es ist ein bisschen künstlerisch und ein bisschen technisch, sondern dass es halt, weil es so ein ganzheitlicher Studiengang ist, man ja irgendwie in allem so ein bisschen gut sein muss. Und deswegen finde ich, ist Architektur zu studieren eigentlich viel mehr als das, was ich halt früher eigentlich dachte, was es ist. Ich denke halt auch, dass ganz viele Leute, die vielleicht auch gerade in den ersten Semestern sind, das ganz spannend finden könnten, weil es bei mir eben halt auch so 3-4 Semester gebraucht hat, bis ich da selber erst hintergekommen bin, dass man eigentlich nicht da irgendwas zeichnet, sondern dass es wirklich darum geht, das zu verstehen, was man da macht und dass es eben wirklich alles miteinander zusammenhängt. Und das finde ich eben ganz toll.
Und das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss!